Vielleicht sollte ich mich lieber entschuldigen dafür, dass ich dir vorgeschlagen habe, dieses Buch zu lesen. The Sellout. Das heißt ja auf Deutsch der Ausverkauf.
Ja.
Es gibt aber noch keine deutsche Übersetzung.
Nee, wohl nicht.
Von?
Paul Beatty.
Ich habe gehört, er wird Beatty ausgesprochen. Beatty.
Aber Warren, wird dann Warren Beatty auch Beatty ausgesprochen?
Habe ich auch schon gehört. Ich habe ihn immer Beatty ausgesprochen.
Ja, ich auch. Ja. Vielleicht haben wir einem mittelmäßig begabten Schauspieler amerikanischen Jahre, jahrzehntelang Unrecht getan. Also Beatty.
Ich habe dazu noch eine schöne Anekdote, die ich gehört habe.
Zu Warren oder Paul?
Zu
oder
wieder beiden zusammen.
Okay.
Es ist so, dass Paul Beatty ist ja Schriftsteller in den USA, ein schwarzer Intellektueller. Und ich habe die Geschichte gehört von jemandem, die ihn kennt. Warren Beatty hat Paul Beatty zum Set gebeten. Also hat ihn eingeladen, beim Set dabei zu sein.
Ja.
Also das wird offensichtlich manchmal so gemacht in Hollywood, dass man dann da bestimmte Intellektuelle, die irgendwas mit dem Stoff zu tun haben könnten, da dazu holt. Vielleicht können sie was sagen. Ist vielleicht auch nur so eine Art von Anerkennung. Es ging vielleicht auch so, um so eine Art von Selbstabsicherung, dass es da irgendwie um rassistische Themen geht und dass man sagen kann, okay, diese Ikone des Antirassismus oder wie immer man das nennt, Paul Beatty war dabei und der hat eben das Set dann verlassen, weil ihm unwohl war. Weil ihm ganz, ganz unwohl war in dieser Rolle.
Ah, okay, ja. Weil ihm,
Ich habe mir dann, ich habe mir dann meinen eigenen Reim daraus gemacht. Und das hat auch mit dieser Namensgeschichte zu tun.
Ja.
Weil wenn heute in Amerika ein schwarzer Amerikaner auf einen weißen Amerikaner gleichen Nachnamens trifft, was heißt das? Das heißt, dass die Vorfahren, der eine war der Besitzer des anderen. Kann jedenfalls so gewesen sein.
Kann so gewesen sein, ja. Kann so gewesen sein.
Kann so gewesen sein, weil nämlich die Sklaven oft bei der...
Oft den Namen des Besitzers, muss man wirklich sagen, angenommen haben.
Des Besitzers oder nach der Befreiung eben dieses Hauses, aus dem sie dann kamen, angenommen haben. Das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die mitschwingt. Und das ist natürlich jetzt hochspekulativ, aber nicht spekulativer als vieles, was in diesem Buch drin steht.
In diesem Buch wird,
da geht es, glaube ich, genau...
Frei flottierend spekuliert,
Spekuliert und geht eben mit darum, um diese... Erfahrung, die man, glaube ich, nur machen kann, wenn man in Amerika lebt, vielleicht auch als Schwarzer, dass diese ganze verdammte Geschichte der Sklaverei immer noch real ist und
präsent
und heutig und jeden Tag unbewusst
durch alles durchwirkt.
Durch alles durchwirkt, weil es eben eine Struktur ist und durchdekliniert wird, auch in den Verhaltensweisen und selbst in so einem Verhalten, dass eben Warren Beatty sowas eben nicht reflektiert und ihn voller guten Willen eben dabei haben wollte.
Genau, was natürlich von der anderen Seite dann gerne sofort natürlich als, oh, Entschuldigung, seine Haut auf dem Kaffee. Das kann man mögen oder nicht. Die meisten Leute empfinden das als extrem unangenehm.
Ich habe schon Schlimmeres erlebt.
Kinder lieben es, Haut auf der Milch.
Da könnte ich gleich wieder drüber reden, aber das ist ein anderes Thema.
Genau. Ja, ich habe nur einen ganz kurzen Interview-Ausschnitt mit ihm gelesen vom Guardian, logischerweise, weil er ja jetzt gerade dadurch bekannt wurde, dass er als erster amerikanischer Schriftsteller den Man Booker Prize gewonnen hat.
Genau.
Und zwar, ich sage jetzt bewusst nicht erster schwarzer Schriftsteller, sondern erster Amerikaner. Also es hat jetzt erstmal mit der Hautfarbe oder was auch immer erstmal gar nichts zu tun. Vielleicht auch nicht. So, und genau, der Guardian, der ja, ich weiß nicht, ich mag diesen Literaturmenschen eigentlich nicht so sehr gerne. Ich habe das jetzt auch gar nicht zu Ende gelesen, aber der hat ihm halt Fragen gestellt, irgendwie so ganz basale. Und Paul Beatty hat, wie ich finde, ich fand das interessant, wie er reagiert hat.
Ja, erzähl mal.
Ich weiß nicht, ich glaube, die Frage, die war gar nicht spezifisch auf jetzt irgendwie schwarz sein und Literatur und bla, aber er hat geantwortet, genau, die Frage war genau, warum er in Interviews immer so spröde sei oder warum das so, er gelte als schwieriger Interviewpartner. Und daraufhin hat er erzählt, dass ihn ein australischer Literaturmensch interviewt hat und hätte ihn halt gefragt, ob seine Bücher denn erklären würden, das Schwarzsein erklären würden. Und darauf hätte er gesagt, dass er sich bei dieser Frage immer vorkäme wie The Talking Dog.
Ja,
dass genau. Jemand sagen würde, oh, ich habe endlich einen Hund gefunden, der sprechen kann. Jetzt frage ich ihn mal alles irgendwie zu dem Thema sprechende Hunde irgendwie. Ja, so, wie ist Hund sein, wie ist sprechender Hund sein irgendwie.
Genau. Und auch dieses so vorgeführt werden, so nach dem Motto, guck mal, was wir Hunde sprechen. Und es gibt so einen ähnlichen Fall in Deutschland, es gibt so einen türkischen Theatermann, der hat ein Buch geschrieben, Türke, aber trotzdem intelligent, wo es genau um diese Sachen geht, das scheint es bei uns auch zu geben, dass man dann plötzlich sagt, oh, sind ein paar Intelligente dabei, die können sich gut ausdrücken, erklärt uns mal, wer ihr so seid.
Ja, genau, erklärt uns mal, genau. Mit dem erklärt uns doch mal den Islamismus zum Beispiel.
Genau. Und ich glaube, Paul Beatty hat das, und darüber ist dieses Buch, hat sich alle diese Fragen schon tausendmal erklärt, das ist ein wahnsinnig kluger Mensch, wie ich finde.
Ja, er hat auch Psychologie, ist glaube ich Psychologe, hat Psychologie studiert.
Und genau darum geht es, dass alles eigentlich schon so klar ist. Und ich glaube, alles, was er erwartet, wenn er als schwarzer Amerikaner einem weißen Amerikaner begegnet, ist dieses sich dessen Bewusstsein.
Ja.
Ne, dass man sagt, okay, wir sind aus dieser Sklavenhaltergesellschaft. Deine Vorfahren waren vermutlich in einer anderen Rolle als meine. Es ist, wie es ist. Lass es uns ansehen, wie es ist. Anstatt so zu tun. Und es ist, glaube ich, das, was Schwarze immer wieder erleben, dass das so negiert wird oder nicht offen, reflektiv damit umgegangen wird, mit diesem Fakt.
Wobei, also ich ganz ehrlich sagen muss, nach so einem, wenn ich das Buch gelesen habe, mich schüchtert es in unglaublicher Art und Weise ein, weil ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr wüsste, auch nach diesem Interview. Wenn ich diesen Menschen interviewen müsste, ich wüsste wirklich nicht, mit welcher Haltung ich das machen wollen würde, weil auf der einen Seite wird ja verlangt sozusagen, dass man das alles vergisst und den Schriftsteller nur als Schriftsteller nimmt, weil sobald man irgendwie sagt, du bist ein Mann, du bist ein Schwarzer, du bist ein irgendwas, unterstellt man quasi irgendeine ideologische Sichtweise. Aber wenn man das nicht thematisiert, kann man dieses Buch eigentlich nicht mehr besprechen, weil dieses Buch nichts anderes tut, als das zu thematisieren. Und ich frage mich jetzt, wie zum Teufel soll man denn über sowas reden? Ich habe das Gefühl, als Weißer, und auch das ist wahrscheinlich schon falsch zu sagen, als Weißer kann man das nur falsch machen irgendwie. Man kann auch nicht sagen, ich weiß es wirklich nicht.
Es geht aber nicht nur um Weiß und Schwarz, sondern es geht eben um Weiß und Schwarz in der amerikanischen Gesellschaft und Geschichte. Und da ist sozusagen, da spielst du als Europäer eine andere Rolle. Paul Beatty war ja auch mit Stipendien mehrfach in Europa, auch in Deutschland. Aber auch als Engländer. Und ich glaube, das ist eben auch ein Grund, warum es dann vielleicht den Engländern leichter gefallen ist, diesen Preis zu vergeben. Weil es um die Geschichte um die jahrhundertelange Geschichte des Rassismus geht.
Ja.
Aber nicht in England. Man ist dieses Problem vor 200 Jahren losgeworden.
Ja,
man hat es billig verkauft.
Ja, man hat es billig verkauft. Genau. Ne, weil das fand ich ganz interessant, dass Timmy, mein Sohn, meinte, sie hatten in der Schule jetzt gerade den englischen Kolonialismus und die Sklavenhalterei durchgenommen. Und Liverpool war, glaube ich, der größte Sklavenport in England mit 3 Millionen verschiffter Sklaven innerhalb von, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. So. Und da ist mir das zum ersten Mal wieder bewusst geworden, so richtig, dass natürlich auch England irgendwie eine Jahrhunderte alte, aber dass natürlich trotzdem der Prozentsatz an der Bevölkerung unvergleichlich viel geringer ist an dunkelhäutiger Bevölkerung als in den Vereinigten Staaten.
Weil die Engländer die haben die Sklaven nicht ins eigene Land geholt, sondern sie haben sie offensichtlich
in
ihre Kolonien geschickt, eben unter anderem nach Amerika, aber auch hier in die Karibik.
Ja.
Wo sie heute fast 100% der Bevölkerung stellen.
Ja, das stimmt.
Und auf manchen Inseln.
Aber ich finde es trotzdem interessant, irgendwie, dass sie halt eben nicht in England gelandet sind. Also dass das schon ein großer Unterschied, also auch im Gegensatz zu Frankreich oder anderen Kolonialstaaten, die das halt viel später quasi sozusagen erst.
Ich glaube, da muss man trennen. Ich glaube, dass da auch die Franzosen, waren ja auch Sklavenhalter, zum Beispiel in Haiti, und haben die auch nicht, außer dass man sich mal zur Attraktion einen Schwarzen zur Bedienung geholt hat oder so, oder wieder einen, der sprechen konnte, keine Ahnung, oder Schachspielen oder so. Das abgesehen davon gab es die schwarze Bevölkerung meines Wissens in Frankreich, die es heute gibt, ist eine Postkoloniale.
Wahrscheinlich der Zerfall der Kolonien hat wahrscheinlich erst dazu geführt.
Ja, auch in England.
Das stimmt, das kann gut sein, ja.
Ja, und man darf eben auch nie vergessen, Karl Marx hat auch und Engels auch über die Sklaverei geschrieben und aus ihrer ökonomischen Sicht dann auch schon sehr glasklar festgestellt, dass Sklaverei nur in einer bestimmten bestimmten Phase einer Ökonomie Sinn macht. Irgendwann ist eine Ökonomie so weit entwickelt, dass sich das nicht mehr rechnet. Ist klar.
Naja, spätestens mit der Industrialisierung hat sich das natürlich
erledigt. Und das war auch der Grund, warum die Engländer plötzlich ihre Moral entdeckt haben und dann die Sklavengesellschaften, die sie selbst etabliert haben, dann negiert haben, weil es auch eine Art von Konkurrenz war und so weiter.
Ja. Ja.
Und dann den Sklaven, dann haben sich die Engländer hervorgetan, dass sie den Sklavenhandel bekämpft haben und Sklavenschiffe geändert haben und die Leute wieder zurückgebracht haben, zum Beispiel.
Ja, so.
Also ja, das ist zum Beispiel das Land Sierra Leone ist dadurch entstanden, weil da gibt's ja diese Hauptstadt Freetown. Und die Engländer haben in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert muss das gewesen sein, nachdem sie dann bei sich die Sklaverei abgeschafft haben, weil sich das auch nicht mehr gerechnet hat, und dann eben ihre Konkurrenten, die Portugiesen und Spanier, gekapert haben, die Schiffe, und dann die dort sich befindlichen Sklaven zurückgebracht haben und befreit haben. Natürlich konnte keiner von denen sagen, wo genau sie herkamen. Das ist ja ein Riesengebiet. Also haben sie einfach da angelandet und da
haben sich dann angesiedelt.
Haben sich angesiedelt und die Nachfahren dort leben dort bis heute in Freetown.
Also was mir zumindest durch dieses Buch bewusst geworden ist, ist, dass ich sehr, 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 sehr wenig über diese ganze Geschichte weiß.
Ja?
Irgendwie. Ja. Also extrem, extrem wenig. Also bis hin zu nichts, würde ich mal sagen. Und dass das eine Geschichte ist, die da verhandelt wird, die für halt bestimmte Zonen der Welt so wahnsinnig identitätsstiftend und wichtig ist und die natürlich, sage ich mal, in Deutschland halt natürlich keine bis, also untergeordnete bis gar keine Rolle spielt. Und dass das, ich habe das Buch halt jetzt wirklich so als Informationslektüre erstmal gelesen und dadurch bin ich auch ganz gut durchgekommen, denn ich dachte, okay, ich nehme das jetzt mal erst so als Broschüre und um mal zu wissen, um was, ne, was wird da eigentlich verhandelt irgendwie so im Großen und Ganzen.
Er kommt dann am Ende auf so einen Punkt, den ich unheimlich interessant finde, über den ich selber noch nicht nachgedacht habe, was auch zeigt, wie wenig ich mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe. Eigentlich müssten Reparationen gezahlt werden an die Nachfahren. Ja, man hätte eigentlich schon an die befreiten Sklaven Reparationen zahlen müssen.
Das ist ähnlich wie so ein Zwangsarbeiterfonds irgendwie. Genau. Ne? Im Prinzip, kennt man solche Strukturen. In veränderter, mutierter Form gibt es die ja überall.
Ja, also in Amerika irgendwann wurden die Sklaven befreit, 1865 nach dem Bürgerkrieg.
Nach dem Süd-Nordstaaten.
Genau. Und das hat aber dazu geführt, dass einfach die vorhandenen Sklaven befreit waren und dann aber auch keine andere Existenz hatten, nichts anderes tun konnten, als wieder zu ihren Plantagenbesitzern zu gehen.
Und sich dort anstellen. Für einen Hungerlohn vermutlich.
Oder sich dann eben sozusagen in so Pachtverhältnisse, das habe ich auch gesehen, zu begeben, man hat dann einfach die Sklaverei ausgetauscht durch so eine Art Schuldknechtschaft. Die waren dann plötzlich ihr ganzes Leben lang verschuldet, weil sie eben Ländereien gepachtet haben.
Und die sie dann auch bezahlen mussten.
Ja, genau. Da hätte natürlich diese Reparation gezahlt werden müssen. Also Leute wirklich dann mit Land ausstatten und wirklich dafür entschädigen und in die Lage versetzen,
eine eigene Existenz, eine autonome eigene Existenz aufzubauen.
Und dann hätten wir heute auch ein anderes Land in Amerika. Aber da wurde natürlich die Saat gelegt dafür, dass schwarze Amerikaner, und damit sind eben die Nachfahren der Sklaven gemeint, es gibt ja auch andere schwarze Amerikaner, die es dann irgendwie bis in die Regierung schaffen, das sind oft aber Nachfahren von karibischen Einwanderern oder so, damals ist die Saat dafür gelegt worden, dass sie halt dauerhaft marginalisiert sind und es auch gar keine Möglichkeit zu geben scheint.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Ja. Offensichtlich. Und also mir ist auch der Umfang dieses Problems und auch die Verbissenheit jetzt in dicken Anführungszeichen irgendwie, weil natürlich, wenn man damit seit Generationen lebt, irgendwie prägt sich das natürlich ganz anders ein. Aber auch die Verbissenheit, sage ich jetzt einfach mal so, mit der diese Diskussionen natürlich geführt werden. Also, dass das ideologisch natürlich auch so verfahren ist, dass man halt zu diesem Punkt kommt, eben zu so einer auch Ratlosigkeit, dass man halt eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wie man drüber reden soll, weil ich das Gefühl habe, egal, was man sagt, wenn man sozusagen nicht betroffen ist, kann man es eigentlich nur falsch machen in irgendeiner Form.
Ja, aber ich glaube, es geht da gar nicht darum, dass man irgendwie zeigt, dass man sich politisch korrekt benehmen kann oder so, sondern das ist eine Struktur. Der Rassismus ist eine Struktur, so wie die Klassengesellschaft in Frankreich eine Struktur ist, die alles durchwirkt und die Industrie ist. Und es geht nur darum, das anzuerkennen.
Ja.
Also ich glaube, dann zu sagen, Paul Beatty zu sagen, das hat mich überfordert und ich habe aber verstanden, dass dieser Rassismus nichts ist, was wir ändern können. Das ist, ich erkenne das an, das ist da. So.
Mhm.
Ja, auch in mir und in ihm und in allem so.
Ja.
Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann.
Ja. Ja, sollen wir kurz sagen, worum es geht?
Das ist gar nicht so leicht.
Ja, es gibt halt, es gibt einen oberflächlichen Plot, der super, mega, ultra konstruiert ist, aber irgendwie natürlich auch ganz lustig. Es geht um den fiktiven Stadtteil von Los Angeles, Dickens, der irgendwann von der Landkarte verschwunden ist. Und dieses Dickens besteht aus eben so eine Art Pachtland, aus so einer Art Allmende, würde ich fast sagen. Ne? Also
Farmland.
Ein Stück Farmland irgendwie mit Farmen eben außenrum, das eingegrenzt wird von Farmen. Daraus konstituiert sich Dickens. Es gibt auch irgendwie ein oder zwei Schulen und das ist so eine Art Stadtteil. Und dieser Stadtteil wird zu 100% nahezu von eben Nachkommen dieser schwarzen Sklaven von schwarzer Bevölkerung bewohnt mit ein paar eingesprengten mexikanischen, hispanischen Nachbarschaftsbewohnern.
Genau. Ja, so. Wobei ich glaube, die Mexikaner auch in ihren eigenen Ghettos leben. Ne?
Ja, aber ich habe irgendwie so verstanden, dass ich das so mit der Zeit, also es gibt keine Weißen, aber so diese Minderheiten, die auch gar keine Minderheiten mehr sind, die haben sich da, die sind da vorwiegend.
Ja.
Und irgendwann ist das von der Landkarte verschwunden und der Sohn eines selbsternannten Soziologen, der es da zu einer gewissen lokalen Prominenz gebracht hat und man weiß gar nicht so genau, was für eine Rolle der spielt. Also so ein selbsternannter Deuter irgendwie von Dickens. Der setzt sich nach dem gewaltsamen Tod seines Vaters in den Kopf, diesen verschwundenen Stadtteil wieder auf die Landkarte zu bringen.
Ja.
Und das geschieht eher zufällig dadurch, dass er an einen schwarzen Sklaven gerät. Also so ein Faktotum irgendwie, so ein stadtbekannter,
also man muss es, glaube ich, noch
ehemaliger Kleindarsteller irgendwie, der sich ihm.
Aber er rettet ihm ja das Leben, oder er rettet ihn aus so einer gefährlichen Situation. Man muss noch diese Sache des sogenannten Nigger Whisperers, glaube ich.
Stimmt. Stimmt, sein Vater hatte ja diese.
Man stelle sich vor, das ist natürlich alles, klingt super rassistisch, aber darum geht es eben. Es gibt Pferdeflüsterer, die eben durchgehende Pferde flüstern und beruhigen können.
Genau.
Und er spricht eben von diesen Nigger Whisperern, weil das eben, und das gehört zu den Stereotypen, die, glaube ich, Weißamerikaner über Schwarze haben, dass die irgendwann mal ausflippen. Und das kommt ja auch wirklich vor, dass jemand dann mit einer Waffe irgendwo hochklettert und droht, alle zu erschießen oder irgendwo runterzuspringen. Ja, weil es offensichtlich so eine Art von Wahnsinn gibt, der dann da irgendwie aus.
Ja, so ein Druck, irgendwie so ein Überdruckventil braucht und da ist dann halt so ein Amoklauf oder was auch immer.
Und das war die große Fähigkeit des Vaters des Protagonisten, dass er die eben runterreden konnte, indem er ihnen irgendwas zuflüsterte.
Genau.
Und das ist eben, nach dem gewaltsamen Tod des Vaters hatte eben der Sohn das übernommen, diese Rolle, auch in der Gemeinschaft hat das nicht so ganz angenommen, irgendwann hat er das angenommen. Er ist eben dieser Nigger Whisperer.
Ja, aber er ist auch der Meinung, er kann es eigentlich gar nicht, aber wie sich rausstellt, kann er es irgendwie wohl doch, einfach nur deswegen, weil alle an ihn glauben.
Ja,
genau, und dieser Homini heißt er, genau. Der
ist, glaube ich, so eine Wortschöpfung aus Homie ist da drin.
Und Mensch, ne?
Und Homini,
also Hominide,
genau.
Was auch schon wieder wahnsinnig rassistisch ist eigentlich.
Ja, aber das ist glaube ich,
das aber Wesen darum geht's, Buches, das Buch. Es gibt eigentlich kein Wort, was nicht mit diesem Stereotyp irgendwie spielt.
Und jede Spielart und jeder Aspekt des Rassismus kommt irgendwann hoch. Jeder rassistische Witz, den es gibt, wird erzählt.
Jeder Stereotyp. Genau. Also es ist von der Gang bis zur Hip-Hop bis zur Baggy-Hose bis also alles. Irgendwas, alles, was man jemals irgendwie gelesen, gehört hat und auch alles, was man noch nicht gehört hat, wird da drin verwurstet.
Ja.
Und man kriegt halt auch wirklich keine Atempause. Ne? Das geht halt wirklich in jedem Satz.
Es ist eigentlich wie ein Rap oder wie ein Stand-Up-Comedy-Geschichte. In einem
durchgerappt.
Ich fand es teilweise unheimlich anstrengend und niederschmetternd, das alles lesen zu müssen, ja. dieser Sound. Ja. Dann wieder fand ich es unglaublich faszinierend an ja. manchen Stellen und
also,
total genial und auch durch seine, ja. durch dieses Entlarvende irgendwie auch befreiend, finde ich.
Also, und auch lustig natürlich. Lustig. Also teilweise ist es wahnsinnig unlustig irgendwie, wo ich denke, wo ich es wahnsinnig pädagogisch finde, wo ich denke, ach, jetzt bitte nicht noch, nee, nicht auch das noch irgendwie. Und das ist auch sehr, auch sehr akademisch auf eine Art, finde ich. Also mich erinnert das eher an so ein Traktat oder an irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, sowas wie der Machiavelli oder so irgendwas, keine Ahnung. Also irgendjemand, der einem wirklich, ne, oder auch sowas wie Marx oder so, keine Ahnung. Also irgendjemand, der einem wirklich.
Es hat auch was von Marx.
Es hat auch was von Marx. Jemand, der einem in einer literarisch sehr hochwertigen, ansprechenden Form, aber eine eigentlich ein ideologisches Traktat irgendwie reindrückt. Mhm.
Genau, du sitzt da, bist an deinen Stuhl gefesselt und musst zuhören.
Ja, genau, das ist wie eine Vorlesung irgendwie. Ne?
Wo Zwangsvorlesung.
Eine Zwangsvorlesung, wo du das so reingedonnert kriegst. Ja. Und das hat durchaus tolle Momente, so, aber im Großen und Ganzen fand ich es auch, ich habe die ganze Zeit da so wirklich so mit Händen auf dem Tisch gesessen und gesagt so, ja, ja, Herr Lehrer, ja, okay. Und jetzt nochmal das Resümee, ja, auch alles verstanden, okay, also es ist so eine einzige auch Maßregelung. Irgendwie so kam mir das so ein bisschen vor. Also so ein, na, jetzt zeige ich dir mal so zack. Hier hängt der ideologische Hammer.
Ja, es gab einfach Momente, die ich wahnsinnig erhellend fand. Zum Beispiel ganz am Anfang, er steht ja vor Gericht. Das ist ja so die Rahmenhandlung, dass er vor Gericht steht, weil er eben die Sklaverei einführen will. Und, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Rassentrennung.
Ach, die Rassentrennung, Segregation. Ja,
also die, dass Busse und so weiter aufgeteilt sind.
Genau, die Schulen irgendwie. Schulen, und dass das nämlich der Faktor ist, der Dickens wieder auf die Landkarte bringt. Also dass sozusagen die Segregation das Wesen dieser Stadt ist. Also die kann nur existieren, die hat nur eine Existenzberechtigung, wenn sie über ihre Rassentrennung
quasi,
also über diese.
Ich habe es auch ein bisschen so gelesen, weil auch Südafrika öfter dann mal erwähnt wird. Es klingt ganz, ganz zynisch und bitter, aber offenbar, wenn die Verhältnisse für Schwarze in Amerika heute so sind, wie sie sind, war es vielleicht in der Segregation sogar besser. Ja, manche bestimmte Sachen waren einfach besser, weil da konnte man es wenigstens sehen, was los ist. Das Problem wird sichtbar gemacht, wenn da eine Tür steht, das ist für Weiße und das ist für Schwarze. Ja. Heute gibt es eine Tür für Weiße und für Schwarze und das ist unsichtbar. Du merkst es
durch die Struktur.
Es wird verleugnet. Das ist sozusagen diese zynische Lehre, die ich daraus, was ähnliches ist mit einer Sklaverei, übrigens ist der neue Film von Oskar Röhle, da geht es auch um Leute, die sich freiwillig versklaven und die sagen, es geht um ein Vertrauensverhältnis, anstatt ein kapitalistisches Verhältnis zu haben, um ein Vertrauensverhältnis. Und es ist ja tatsächlich so, dass du als Sklave hast du dein Leben, das ist was wert. Und darauf wird der Sklavenhalter achten, weil du was wert bist. Als als schwarzer Arbeitsloser bist du gar nichts mehr wert. Mhm. Ja.
Wobei man ja sagen muss, dass der Sklave, also dieser Homini im Buch, ihm die Sklaverei aufdrängt.
Genau,
der will also das gar nicht. Ja. Der will das nicht anders irgendwie und er tut ja auch keineswegs das, was von ihm erwartet wird. Also das ist ja quasi ein Akt der Selbstermächtigung, dass er sagt, so, ich zwinge dich dazu, mein Sklavenhalter zu werden, ob du willst oder nicht und ich mache aber auch nur das, wozu ich Lust habe. Wenn du zu mir sagst, irgendwie schneid mir die Orangenbäume irgendwie, dann kehre ich stattdessen in die Straße oder ich mache einfach gar nichts oder ich mache es dann, wann ich will. Und das ist was ich, muss ich gestehen, nicht ganz verstanden habe. Also, ob er sagt, okay, das ist die einzige Form der Selbstermächtigung, ist, dass wir das eben nicht mehr verleugnen, dass hier Sklavenhaltung passiert, aber wir diktieren die Rahmenbedingungen. Ich weiß es nicht. Funktioniert sowas? Macht das Sinn? Keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass es als ernsthafter Vorschlag gemeint ist, die Sklaverei wieder einzuführen.
Glaubst du nicht?
Nein, das glaube ich nicht, aber es ist, sagen wir mal, ein sehr zugespitzt, das ist ja auch Satire und sarkastisch, das ist ja auch Comedy, sehr zugespitzte Form zu sagen, fast wünschte man sich die Sklaverei zurück, wenn es den Leuten so mies geht danach. Ja. Also das ist einfach sehr zugespitzt und zynisch, kein ernsthafter Vorschlag, sondern einfach nur, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Appell ist. Ich weiß gar nicht, ob Paul Beatty das nicht schon auch so aufgegeben hat, an die weiße Gesellschaft zu appellieren. Vielleicht hat er das, es klingt für mich auch wie so ein Buch, das er nur runtergeschrieben hat, damit es ihm besser geht. Damit das einfach mal alles mal ausgesprochen ist und dann mal da ist und in der Welt ist.
Ja.
Er hat ja gesagt, in einem Interview hat es geschrieben, weil er Kohle brauchte.
Naja, gut, das würde ich auch immer sagen, weißt du?
Das ist wahrscheinlich Kokettiererei.
Ja. Hat ja auch gesagt, das ist keine Satire, das ist total ernst gemeint. Irgendwie.
Ja, ja.
Weißt
ja,
du? Also, ja, ich meine, das ist halt Satire in der Form irgendwie, dass halt, dass das Thema Satire gar nicht mehr thematisiert wird irgendwie. Das ist völlig klar.
Ja, also, es ist jedenfalls ein Buch, was ein bisschen einen doch ein bisschen ratlos zurücklässt, oder? Also mich hat es ein bisschen ratlos zurückgelassen.
Ja, mich hat es vor allen Dingen halt. Sag ich mal, mir hat die Sache auf eine vielleicht intellektuelle, rationale Weise irgendwie dargelegt, aber mir in keiner Form näher gebracht.
Na, das geht mir schon so. Ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen in Amerika wäre und einem schwarzen Amerikaner begegnen würde, wüsste ich noch sehr viel mehr über ihn, als ich vorher gewusst
habe. Ich wusste aber noch sehr viel weniger, wie ich mich verhalten soll. Also, weißt du, es ist, wie soll ich sagen, es ist, also mich hat das zutiefst verunsichert, ja, noch mehr als ohnehin schon.
Aber vielleicht ist es besser, verunsichert zu sein, als so sicher zu glauben, was man tun muss.
Naja, das sowieso, aber ich bin jetzt, glaube ich, sowieso generell jetzt, weiß ich nicht, also jetzt niemand, der da jetzt reinstolpern würde und sagen würde, hey, Bro, irgendwie so.
Ich glaube, dass Es geht dir interessanterweise wieder darum, sich richtig zu benehmen. Ja, ich glaube gar nicht, dass das reicht. Ja, also auch nicht bei den Problemen, die wir haben, auch nicht beide zum Beispiel, sondern es geht darum, dass man etwas dafür tut, dass diese ungerechte Situation verändert wird. Ja, also dann einmal zu verstehen, dass da einer ganzen Bevölkerungsschicht ihre Reparationen, die sie eigentlich gebraucht hätten, genommen werden, das führt ja eher dazu zu sagen, naja, wir müssen eben dann doch, wenn wir für Bildung sorgen oder so, da muss richtig Geld reinfließen. Und eine schwarze Universität, das genügt nicht, sondern das muss sozusagen in alle Universitäten Geld dafür reingepumpt werden, dass diese Bevölkerungsgruppen, die benachteiligt werden und die ausgebeutet worden sind, auch die Mexikaner, dass die zu ihrem Recht kommen. Ja. Jedenfalls teilweise. Ich glaube,
darauf kann man es auf jeden Fall unterbrechen. Irgendwie. Also ich glaube, was nirgendwo hinführt, ist dieses intellektuelle Angebiedere an irgendwelche Gruppen, wo dann ganz viel Verständnis geheuchelt wird oder sonst irgendwas oder irgendwelche Verbrüderungen stattfinden, sondern es geht darum, wirklich zu handeln und einfach zu sagen, ja klar, was ist denn wirklich nötig irgendwie, zack, so, ja, und kann man da irgendwie Einfluss drauf nehmen, so, da kann man sich sämtliche Diskussionsrunden sparen, klar.
Für mich war es, wie gesagt, sehr erhellend in manchen Situationen, zum Beispiel auch am Anfang, wie gesagt, steht er vor Gericht und er sagt, ich war dann da zwar angeklagt, aber ich fühlte mich kein bisschen schuldig, ganz im Gegenteil, fühlte ich mich zum ersten Mal mit meiner Umgebung im Reinen. Warum ist das so? Weil du als Angehöriger der Schwarzen dein ganzes Leben lang so behandelt wirst, als wärst du kriminell. So, auch wenn du es gar nicht bist. In dem Moment, wo du wirklich kriminell wirst, dann gibt es zum ersten Mal eine Berechtigung, dass du so behandelt wirst. Also bist du mit deiner Umwelt im Reinen.
Im Reinen weiß ich nicht, du bist in Deckung mit deiner Umwelt. Du bist zum ersten Mal mit dem Stereotyp, was auf dich projiziert wird, in Deckung. Das heißt, du spürst diesen Widerstand.
Genau. Und das ist vielleicht auch, das ist eben für mich ein akzeptabler Grund, warum man sagt, warum es eben für Schwarze in den Ghettos, es gibt mehrere Möglichkeiten, da rauszukommen. Sport ist eine Möglichkeit.
Rapper werden.
Rapper ist eine Möglichkeit, aber Gangster ist eben auch eine Möglichkeit. So. Und dass du dann, wenn du dieses Stereotyp plötzlich erfüllst, ja, ich bin Sportler, Gangster, Rapper, dann fühlst du dich zumindest mit deiner Umgebung im Reinen. Ja. Also das hat bei mir so einen Verständnisprozess ausgelöst.
Absolut. Ja. Nee, also es gibt schon mehrere. Es gibt mehrere Punkte im Buch irgendwie, die erhellend sind, auf jeden Fall. Was mich lustigerweise total berührt hat, also das Einzige, was mir wirklich total nahe gegangen ist, und ich weiß immer noch nicht so richtig warum, wahrscheinlich weil das Einzige ist, wo ich so Kindheitserlebnisse dran knüpfen kann, ist The Little Rascals, wo Homie das schwarze Stereotyp ist in dieser, das sind die kleinen Strolche auf
die dort. Kleinen Strolche, ja.
Und das ist ja tatsächlich eine Serie, mit der ich aufgewachsen bin. Ja, das kam zusammen mit Dick und Doof, Rauchende Colts und die kleinen Strolche. Das kam immer so im Dreierpack irgendwie, so Samstagnachmittags oder so.
Interessant, weil ich erinnere mich auch an die Rauchenden Colts und an Dick und Doof, aber nicht an die kleinen Strolche. Ich weiß, dass die gibt euch.
Und ich weiß, das hat mich immer extrem befremdet.
Ja.
So, und das wird in dem Buch, ist das ja auch, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, weil Homine halt eben dieser eine von dieser Gruppe ist, dieser Laiendarsteller. Und da wird gesagt, dass diese kleinen Sträuche, dass das halt eben Laiendarsteller waren. Das waren keine, logischerweise keine ausgebildeten Schauspieler, weil die,
ich hab das mal gegoogelt.
Weil das ja Kinder waren zwischen 6 und 10 oder so irgendwas. Das hat man gegoogelt, ja, sehr gut.
Es ist nicht nur eine Gruppe von Schauspielern, sondern weil das über Jahrzehnte.
Ja, natürlich mehrere, die ausgetauscht wurden. Genau.
Und in dieser Gruppe gibt es eben dieses eine schwarze Kind.
Genau. Genau.
Weil ich es nicht gesehen habe.
Ja. Du hast natürlich auch eine so Gruppe, weißt du, wie du in jeder Boyband irgendwie diese Stereotypen hast, irgendwie den Frechen, den Braven, den, der immer dreckig ist, irgendwie das Mädchen irgendwie mit den Zöpfen, so, du hast halt, jeder hat halt so seine Rolle und da gibt's halt eben auch den Schwarzen.
Ja, ja.
So, der einfach in erster Linie schwarz ist, glaube ich. Ne? Ansonsten, ja. Ne? Wahrscheinlich, ich habe das auch damals, ich habe das zum letzten Mal gesehen, da war ich halt irgendwie 6 oder 7. Ich habe das ja, nicht mehr eben, parat.
Der eben dann auch so ein Stereotyp, der spricht nicht richtig Englisch und stellt die dümmsten Fragen, ist eben so der Trottel.
Genau, und läuft wahrscheinlich komisch und ist wahrscheinlich eher das Klischee von diesem, wie heißt es dann, wenn Weiße sich als Schwarze schminken?
Na, Blackfacing.
Blackfacing, ja.
Na, das ist, das
aber hat noch einen anderen Namen irgendwie.
Das hat's ja in den, das hat's
und das
ja,
war in den 20ern?
Das hat's in diesen Dekando-Filmen, gibt's das teilweise noch.
Gibt's das ja auch noch, ne?
Und das wurde damals in den 70ern auch gezeigt, ohne dass es dafür, also in Deutschland dafür eine Sensibilität gegeben hätte. Da sind Sketche dabei, die einfach gegen Schwarze sind.
Ja,
klar ist das. Ich denke, dass sie das heute bereinigt haben.
Genau, in dem Buch, da suchen sie ja irgendwie auch noch nach der Kassette irgendwie, wo sie, oder nach der Filmrolle, wo so die rassistischsten aller Szenen irgendwie drauf sind. Und als sie es dann gefunden haben, feststellen, die sind auch nicht anders als alle anderen.
Ja, so. Natürlich.
Klar, logisch. Ja. Aber ich fand das halt,
irgendwie
ich fand
spielt, das, kommt denn eigentlich auch Tom Sawyer und Huckleberry Finn vor? Das, ja, das spielt ja irgendwie
genau,
auch,
der Vater, genau, nee, oder nee, dieser andere Typ, der, ich weiß gar nicht, was für eine Rolle der spielt, der die Rolle des Vaters übernimmt, so irgendwie als Vorsprecher dieser Gemeinde, der dichtet doch diese ganzen Bücher um, diese ganzen Klassiker und titelt sie auch um, irgendwie, indem er alle Figuren, die weiß sind und alle spezifisch weißen Handlungsstränge einfach zu schwarzen macht.
Ja, ja, ja.
Genau. Was eigentlich eine ganz hübsche Idee ist.
Ja.
Aber wo auch dort schon alle mit den Augen rollen und sagen, oh Mensch, und der wieder mit seiner ideologischen Breitseite. Also auch das wird thematisiert irgendwie. Ne? Dass das, was dieses Buch macht, im Prinzip eigentlich auch schon wieder nervt.
Aber das ist meine Frage, das habe ich mir auch überlegt bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Also Mark Twain war ein sehr aufgeklärter Mann für seine Zeit. Ja. Ist das eigentlich ein rassistisches Buch oder ist es ein Buch über Rassismus?
Auch da würde ich sagen, ich habe das schon so lange nicht mehr gelesen. Ich kann dazu am besten Willen nichts sagen. Also ich
weil es natürlich
aus der Zeit, man muss es natürlich aus der Zeit heraus lesen.
Ja. Ja, also es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist da so ein Flussdampfer hat ein Pferd auf so einen Stein, was oft vorkommt in Mississippi, und dann sagt dann Huck Finn, als er ankommt, ja, das ist, wir hatten diesen Unfall, aber es ist nichts passiert, nur Nigger verbrüht worden. Ja, das ist sozusagen diese Art, wie das erzählt wird.
Ja.
Und das ist, für mich ist es aber immer ganz klar, dass es zeigt, die Menschen reden, wie sie reden, wie damals gedacht wurde. Und es zeigt den Skandal dieses Rassismus, dieses schrecklichen Verbrechens, was es damals gegeben hat, viel besser, als wenn man das irgendwie in schöne Sprache verpacken würde. Ja.
Klar, oder wenn man das halt irgendwie aus der Sicht des Opfers heraus irgendwie mit ganz viel Herzschmerz irgendwie präsentiert.
Genau.
Klar, da ist die Frage halt klar, wie hat sich Mark Twain dazu geäußert? Hat er sich dazu geäußert? Was für eine Haltung hat er dazu? Ne? Also das macht ja einen Unterschied. Jetzt,
ich glaube nicht, dass das damals so überhaupt thematisiert wurde. Also heute geht es ja um diese Frage, ob Tom Sawyer und Huck Finn, ob man diese Klassiker der amerikanischen Literatur, wie man mit dieser Sprache umgeht.
Aber weißt du, das ist ja genauso wie mit der MeToo-Debatte. Ja, irgendwie hängst du den Rubens ab, irgendwie, weil eine nackte Frau drauf ist, irgendwie. Oder nimmst du halt diesen nackten Körper und ordnest den in diese Sicht des 17. Jahrhunderts ein. Und da würde ich halt immer sagen, aber das, weißt du, das wird ja da auch thematisiert. Alle sagen ja, hör auf, diesen Scheiß umzudichten. Irgendwie.
Genau.
So. Also im Prinzip sagt er ja schon.
Das ist, glaube ich, das Buch ist so ganz komplett. Es wird jede Frage,
es wird jede Facette, auch
Diskussion,
diese,
jede Metaebene schon, es ist eigentlich wie so ein, wie nennt man denn das, Leute, die so wahnsinnig schnell denken können, so ein Hochbegabter, der alles durchdenkt, zwanghaft, genau. Also auf alles schon eine Wirkung hat. Für jede These gibt es eine Antithese, gibt es die Synthese, wieder These.
Genau,
ist alles
genau,
bis zum Schluss
genau,
durchgedacht.
Genau, es ist alles durchgedacht, es ist hermetisch. Und dieses Buch ist quasi dieser komplette Kosmos einmal durchdekliniert. Das ist wie eine Enzyklopädie.
Alles, was man über Rassismus sagen
kann. Alles, was man über Rassismus sagen kann. Und zwar auf jeder Metaebene. Und das macht das Buch halt so wahnsinnig dicht. Also ich habe irgendwie auf jeder Seite dreimal Schnappatmung gekriegt.
Ich fand es sehr anstrengend.
Es ist wahnsinnig anstrengend. Ich würde sagen, ich habe es trotzdem jeden Abend wieder in die Hand genommen. Dachte, jetzt noch 3-4 Kapitel lesen und nicht aus. Also das war schon ein bisschen zwanghaft irgendwie, da ich so dachte, ich muss da durch.
Ja. Ich wollte auch ab einer gewissen Weile abbrechen, aber dann habe ich gedacht, nee, ich will wirklich das bis zum letzten
Atemzug.
Und deswegen ist es ein gutes Buch. Also ein gutes Buch ist eins, was eben nicht nur gefährlich ist und wo man eben auch durch diese schwierigen Passagen durch will. Ja. Das ist ein gutes Buch.
Ja. Und ich konnte es nicht wirklich weglegen. Also dass ich musste es immer wieder zur Hand nehmen und mich wieder durchkämpfen.
Es ist ja auch nicht übersetzt ins Deutsche. Ich weiß nicht, ob es je wird. Es ist schwer zu übersetzen, glaube ich, weil es eben die Sprache ist ganz besonders und deswegen ist es auch ein großes Kunstwerk, weil es wirklich eine eigene Sprache schafft, weil es eben eine Art von Vermählung einer so einer Ghetto-Sprache oder einer so einer gewissen Sprachunmächtigkeit, falsche Grammatik, die man Schwarzen zuschreibt in Amerika, verbindet mit, sagen wir mal, so einem hoch durchkomponierten Rap-Gesang, aber dann auch mit einem intellektuellen Diskurs.
Ja, und dieser intellektuelle Diskurs ist schon sehr dominant. Ja. Also ich würde sagen, der dominiert auch alles andere, weil ich habe das extrem, also ich finde das ein extrem abstraktes Buch irgendwie. Also ich konnte da emotional überhaupt nicht andocken. Für mich ist das wirklich eher ein Traktat als ein Buch irgendwie. Und dadurch ist es für mich eigentlich fast rein akademisch. Also ich finde auch diese.
Und interessant, ich würde es ganz im Gegenteil sagen, dass es akademische Sprache benutzt als Instrument, als Material, aber es ist ein großes Kunstwerk.
Na, ich würde nicht sagen, dass akademisch Kunst jetzt unbedingt ausschließt. Okay. Ich würde sagen, es ist große Kunst auf akademischem Niveau oder akademisch auf künstlerischem Niveau. Aber ich finde, es ist jetzt, weißt du, also es hat nicht diesen emotionalen Impact, den jetzt irgendwie so ein Rap hat, irgendwie, wo du nur über Sprache und Rhythmus irgendwie rangehst, sondern ich finde, es ist immer sehr kristallin irgendwie bei allem und sehr, also es hält mich sehr weit, sehr auf Distanz einfach.
Ja. Das kann ich auch. Ich glaube, es ist so eine Haltung, dass er vielleicht auch nicht mehr alles jedem mundgerecht erklären will, sondern auch sowas voraussetzt ein bisschen.
Ne? Ja.
Voraussetzt zumindest, dass du dich darauf
einlässt. Dass ich darauf einlässt, ja. Und das hat er in diesem Interview, was ich angefangen habe zu lesen, das hat er auch noch gesagt, dass er was Einzigartiges erschaffen will.
Das ist auf jeden Fall gelungen.
Was sprachlich und sich jeder Kategorisierung entzieht, weil er meint, sonst müsste er auch nicht schreiben, weil was es zu schreiben, was es schon so gibt, irgendwie das fällt er für überflüssig.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an diese ganzen Hochbegabten aus der Ecke, Wolfgang Herrndorf und so weiter, die so da auch angegangen sind an die Literatur. Es ist sowieso schon alles geschrieben, also muss man was ganz anderes machen. So.
Ja, weil bei Herrndorf habe ich das jetzt nicht unbedingt. Okay, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema.
Ja. Also von meiner Seite aus so viel dazu.
Ja, es lässt
sehr
ein
erschöpfend.
Bisschen, erschöpfend. Es lässt einen sprachlos zurück. Man könnte wahrscheinlich sehr lange darüber reden. Und ich fühle mich ein bisschen schlecht. Wenn ich Amerikaner wäre, würde ich mich absolut grundschlecht fühlen, wenn ich dieses Buch lesen würde, weil es mich so stark konfrontieren würde mit meinen täglichen Lebenslügen und eben, wie gesagt, wie du es ja auch schon gesagt hast, mit Dingen, die furchtbar sind, aber die ich auch nicht verbessern kann. Ich kann nichts dagegen tun. Das ist furchtbar. Ja, es ist einfach nur schrecklich und deswegen konnte er auch nur in England, glaube ich, diesen Preis gewinnen, weil das in Amerika so eine riesige, obwohl es ist ja von Oprah Winfrey empfohlen worden in Amerika, habe ich gelesen. Und dadurch
aber ich glaube, das ist auch so ein Buch, was empfohlen werden muss wiederum auch, oder? Weil du kannst ja nicht in den Boden stampfen, geht ja auch nicht.
Ja.
Du kannst das halt irgendwie, also ich glaube, dass ganz viele das so umschiffen und sagen so, sehr talentiert irgendwie. Auch dieser Wikipedia-Eintrag in Deutschland, der ist ja auch sehr auf so ein Gerüst reduziert, dass man das Gefühl hat, niemand weiß so richtig, was man über ihn sagen soll.
Niemand traut sich niemand auch traut sich. Zu sagen, was das für eine Handlung ist. Da steht ja keine Handlung drin von dem Buch.
Ja, außer dieses halt mit der Sklaverei, wo ich denke, das sind drei oder vier Sätze und ich finde, darauf kann man das Buch auch nicht reduzieren. Nein. Das ist einfach, sage ich mal, eine provokative Spitze, ja. die aber jetzt weiß Gott nicht das Wesen dieses Buches irgendwie erklärt. Also weiß Gott nicht. Und was ich ganz interessant fand, dass dieser Interviewer meinte, über ihn sei gesagt worden, er sei eigentlich ein jüdischer Schriftsteller.
Ja.
Und das hat er nicht verneint irgendwie. Mhm. Also es scheint sehr wirklich um dieses, um diese Identität. Also es geht einfach drum und nun dieses aus so einem permanenten Kampf heraus halt einfach.
Genau, permanenter Kampf, aber auch dieses alles intellektualisieren, reflektieren, die Antwort immer schon mit einberechnen. Ich glaube, das ist was, was jüdischen Intellektuellen zugeschrieben wird.
Ich weiß es nicht. Also aber es hat mir in irgendeiner Form eingeleuchtet irgendwie. Aber ich dachte eher an Freunde irgendwie. Ich dachte, dieses Kämpferische und dieses auch gewissermaßen auf der Hut sein irgendwie vor Zuschreibungen. Ja. Also, dass du immer ne, dass du nicht sagen kannst, wer oder was du bist. Du bist nie neutral. Du bist immer schon irgendwas.
Ja.
Aufgrund deiner Hautfarbe, aufgrund deiner Religion glaubt jeder zu wissen, was du bist. Mhm. Und du hast eigentlich keine Chance, irgendwie der Mensch zu sein, irgendwie als unbeschriebenes Blatt, weil du einfach immer diese Zuschreibung, die wird dir, die ist dir eingeschrieben.
Ja, aber das ist, es ist vielleicht auch eine Art von Akt von Befreiung, das anzuerkennen, dass es eine Struktur gibt, dass es Mächte gibt, die sind stärker als du selbst. Und da kannst du noch so gut
Aber das sein. Ist eben, weißt du, die Sache mit der Welt in Deckung zu sein irgendwie. Ne? Dass du diese Zuschreibung halt erstmal annimmst und sagst, okay, und dann benutze ich die als Spielfeld. Irgendwie. Dazu gehört natürlich ein enormes Selbstbewusstsein. Also oder Verzweiflung, eine enorme Verzweiflung.
Ich, die Male, wo ich in den USA war, habe ich das als frustrierend empfunden, dass wenn du als Deutscher dort zu Besuch bist, gibt es nur eine Gesellschaftsgruppe, an der du teilhaben kannst, die dich auf Partys einlädt, die sozusagen, was, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, die was persönlich erzählen. Und das ist eben diese weiße Mittelschicht. So. So. Die Schwarzen und die Latinos und die Asiaten und so, da gibt es einfach einen Vorhang, da kommst du nicht hinter. Und das hat mich damals, als ich zum ersten Mal in den USA war, deswegen so beschäftigt, weil ich aus Mexiko kam und in Kalifornien plötzlich mit ganz vielen Leuten reden konnte, die aber nicht mit mir reden wollten, weil die das einfach nur einen seltsamen sprechenden Anglo fanden, der jetzt plötzlich Spanisch spricht. Ich war dann so jemand, der nicht wusste, wo sein Platz ist. Ne? Also während du in Lateinamerika als Gast ganz freundlich aufgenommen wirst, wenn du mit denen ihre Sprache sprichst, war das dann da so, dass die haben das Grenzverletzung über, wenn ich sozusagen ins mexikanische Viertel gegangen bin und nicht den Anglo gespielt habe, den ich zu sein habe, nämlich auf Englisch irgendwelchen Quatsch da, was sie meistens Essen bestellen oder so, sondern auf in ihrer Sprache mit denen über was anderes rede, da war ich ein komischer Grenzverletzer. So habe ich es empfunden. Ja, wahrscheinlich gibt es auch, das ist vielleicht auch
ein bisschen vielleicht so, einfach nur eine Verunsicherung, die sich halt ausdrückt in das, was man als Ablehnung interpretiert.
Ja, aber ich habe verstanden, dass eben diese amerikanische Gesellschaft offensichtlich so funktioniert. Es gibt, die ist aufgeteilt in gewisse Gruppen und Kantone und keine Ahnung, und du wirst da zugewiesen, da gehörst du dazu.
Na klar, die Zuschreibung, die funktioniert natürlich in beide Richtungen.
Ja. Und du kannst noch so viele Sprachen sprechen, du kannst noch so viel gelesen haben, du bist da drin und es gibt einfach da keine Brücke.
Aber das meine ich auch, weißt du, das meine ich natürlich auch, dass man natürlich das Gefühl hat, auch man, dass einem unterstellt wird, man biedert sich an, sobald man vielleicht aktiv drauf zugeht. Das meine ich mit, ich weiß nicht, wie man sich richtig verhält, wo du sagst, naja, das spielt auch vielleicht keine Rolle mehr, aber es ist eine verfahrene Situation.
Es ist eine total verfahrene Situation. Also, aber ich glaube, das ist der Einzige, um da rauszukommen, ist das einfach anzuerkennen, was das für eine verfahrene Situation und wie wenig von dieser Sklaverei eigentlich aufgearbeitet ist.
Ja. Da ist nichts aufgearbeitet, klar, und das ist natürlich das große Problem. Ich glaube, wenn die weiße amerikanische Bevölkerung sich mal wirklich entschuldigen würde, ernsthaft, weißt du, ernst gemeint sagen würde.
Das genügt aber nicht. Das habe ich nach diesem Buch auch verstanden.
Ja.
Weil es muss wirklich eine Art von Kompensation, einer
genau, aber weißt du, aber nicht mal der erste Schritt ist
nicht gegangen. Der erste Schritt,
also nicht mal der Bewusstwerdung ist gegangen, deine Entschuldigung und dann, ne, oder alles gleichzeitig
am besten. Das ist ja komplizierter. Früher haben die viele Schwarze leben heute zum Beispiel in Chicago, die ihre Vorfahren sind aus den Südstaaten gekommen, weil es dort diese furchtbaren Lynchmorde gab und was nicht alles. Hat letztlich alles ökonomische Gründe auch. Und die kommen dann nach Chicago und die Leute, die weißen in Chicago, sagen, ja, wer hat euch denn befreit? Also sie sehen natürlich keine, so wie sie sich historisch verstehen, keinen Grund, sich zu entschuldigen, sondern die Nordstaaten, so ist ja die Erzählung, haben die Südstaaten ja befreit. Deswegen ist es komplizierter. Mhm. Ja.
Ja gut, das Narrativ ist so komplex, wie gesagt. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ja. Da würde ich mich jetzt auf extrem
Schwingrassen bewegen. Es gibt aber eben eine Geschichte, ein Teil der amerikanischen Geschichte, eben diese in den 20er, 30er, 40er bis 50er Jahren, bis eigentlich zur Bürgerrechtsbewegung, als eben in den Südstaaten viele Schwarze für vogelfrei erklärt wurden und an Bäume gehängt wurden, aus nichtigen Gründen. Ja. Das ist so eine Geschichte, die ist mir auch klar geworden, die ist bekannt, aber immer noch nicht richtig aufgearbeitet. Und da geht es ja auch darum,
was das mit den
Familien, die ja noch da sind, Täter und Opfer, was das mit denen macht zum Beispiel. Die Lynchmorde. Es gibt jetzt so eine Ausstellung, fand das ganz fassungslos, ich war fassungslos, das zu sehen. Es gab früher diese gelynchten Opfer wurden fotografiert und da wurden Postkarten von gedrückt. Ja, schöne Grüße aus Alabama. Und da sah man dann da drei aufgehängte Menschen. Das ist also, ich war fassungslos. Gut,
das gab es aber zum Beispiel im Dritten Reich auch irgendwie aus dem Ghetto oder sonst irgendwas. Ne? Also, wo du einfach merkst,
die Soldaten haben natürlich auch, Bilder ihrer Opfer nach Hause geschickt.
Es gibt halt diese Entmenschlichung.
Aber das ist das Niveau, mit dem man das vergleichen muss.
Immer schwierig, aber ja. Aber ich sag mal, was in puncto Entmenschlichung und es ist wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau. Ja, das stimmt schon. Mhm. Ja. Und auch von der Größenordnung her natürlich in gewisser Weise. Ja.
Aber ich meine, wenn das Buch das schafft, die Leute so zu verunsichern und aufzurütteln wie mich, dann ist es gut.
Also was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist mehr afroamerikanische Autoren zu lesen, um einfach mal irgendwie zu gucken, was ich weiß nicht mal zahlenmäßig irgendwie wie viele wer was wo, keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, auch erschütternd irgendwie. Ja. Also das wäre mir schon alle sehr zu denken gegeben.
Ja. Und es gibt eben, das wird auch, ich weiß nicht, ob so wirklich die wenigen Schwarzen, die es in Amerika, es gibt eben wenige schwarze Intellektuelle, die wenigen, die es schaffen, beispielsweise im Wissenschaftsbetrieb, in die Politik zu kommen, als Schriftsteller gedruckt zu werden oder so, sind oft aus einer besonderen Situation.
Ja.
Obama ist schwarz, aber der ist aus einer weißen Familie, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Dann gibt es Colin Powell, glaube ich, der Außenminister war, der ist Nachfahre karibischer Einwanderer, ganz andere Geschichte.
Trotzdem,
das ist noch viel schlimmer, also selbst die Schwarzen, die es geschafft haben, das ist oft eine optische Täuschung. Also es ist noch viel schlimmer, als es aussieht.
Naja, also sagen wir so, das ist zumindest eine Erklärung, warum sich die schwarze Bevölkerung in den USA nicht bedingungslos hinter jetzt einen schwarzen Präsidenten stellt. Natürlich, oder warum diese Hoffnung mehr von der weißen als vielleicht von der schwarzen Bevölkerung dran geknüpft werden und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da weiß ich einfach zu wenig.
Ja. Gut.
Okay.
Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt haben wir schon so lange über das Buch geredet.
Genau.
Willst du jetzt mal?
Ich kann mit ganz leichter Lektüre weitermachen.
Das Buch eines Türstehers.
Das Buch eines Türstehers, genau. Ich hatte da letzte Sendung, hatte ich ganz kurz drüber gesprochen über den Michel Ruge und sein Buch Große Freiheit Mitte, weil ich halt gerade von dieser Lesung kam, wo es mich zufälligerweise hingespült hat und wo ich auch dachte, ach, ich fand diesen Typen einfach ganz charmant irgendwie, so der ist irgendwie so ein ganz guter Typ, und da dachte ich mir, Gott, kann man ja mal reingucken. Und ich war hinterher überrascht, wie sehr ich das Buch mochte. So, deswegen dachte ich, verliere ich da jetzt einfach nochmal ein paar Worte drüber, obwohl das eher, sage ich mal, so in diesem Bereich so ein bisschen Club-Unterhaltungsliteratur gehört, aber ich finde, es ist einfach ganz gut geschrieben. So, dafür, dass er sich quasi auch so spät selbst als Schriftsteller erfunden hat. Der war halt, kommt aus St. Pauli, da geht auch sein erstes Buch drüber, da habe ich jetzt auch nochmal reingeguckt, das heißt Der Bordsteinkönig, wo er so seine Kindheit und Jugend auf St. Pauli schreibt, und das ist noch sehr krude, sage ich mal, vom Stil her. Kann ich jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, das jetzt nur irgendwie als Ergänzung irgendwie ganz hübsch, weil mich einfach interessiert hat, wo kommt dieser Typ eigentlich her, weil irgendwie ganz klar ist, dass der so eine ganz andere Biografie hat, also diese ganzen anderen Mittelnasen, die man ansonsten halt so kennengelernt hat. Mhm. Und ich fand es halt auch deswegen interessant, weil also er beschreibt im Prinzip diese Zeit, ab 2000 ist er, glaube ich, erst nach Berlin gekommen, 2000 bis so 2013 vielleicht.
Das war die Zeit, in der wir immer gesagt haben, es ist eigentlich schon alles vorbei.
Dass eigentlich schon alles vorbei ist, genau.
Das
genau,
war aber nicht
genau.
So.
Und das war natürlich nicht so, genauso wie es natürlich auch jetzt nicht alles vorbei ist. Aber wo man, ich fand es halt deswegen interessant, das ist vielleicht für Leute, die nicht in Berlin leben und nicht mit der Berliner Clubkultur vertraut sind, nicht so wahnsinnig spannend, aber ich finde es trotzdem interessant, weil es ein Klassending auch ist. Im Prinzip beschreibt er Klassenunterschiede. Mhm. Und das ist das, was man da früher immer so ein bisschen gespürt hat, aber eigentlich nie so richtig benennen konnte. Und deswegen habe ich das Buch doch mit großem Interesse gelesen, weil er erstens mal, sage ich mal, Türsteher in einer Szene war, in der ich mich nicht bewegt habe, nämlich so Cookies, King Size, Weekend und solche Clubs, die wir, also die Leute, unter denen ich mich so bewegt habe, nämlich eher so Künstler, Leute, die schreiben, elektronische Musik oder so, die immer schon so ein bisschen als Mainstream irgendwie galten oder zumindest so ein Publikum hatten, was man nicht so ganz klar einordnen konnte. Also. Und mir ist jetzt klar geworden, woran das liegt irgendwie, weil er beschreibt das nämlich ganz gut. Er sagt, naja, es gab halt so diese Off-Off-Off-Clubs, wo sich halt in erster Linie so bürgerliche Mittelstandskinder so bewegt haben. Nämlich so Leute wie wir im Prinzip, ne, die alle irgendwas studiert haben, die irgendwie Soziologie oder doch Jura oder halt irgendwie Jura im 17. Semester irgendwie mit keiner Aussicht auf irgendeinen Abschluss oder halt keine Ahnung, irgendwas, ne, Literaturwissenschaften oder sonst irgendwas, aber wo ganz klar war, für die ist das irgendwie eine Station und die werden irgendwie mal irgendwann irgendwas anderes machen. So. Ja. Die werden irgendwie ein Leben haben, die werden eine Karriere haben, die werden Familie haben und es gab halt die anderen. Und die anderen, da war immer so nicht so ganz klar, ja, was machen die denn eigentlich? Und und er beschreibt das halt aus seiner Perspektive, ne? Er kommt aus St. Pauli, hat sich da irgendwie mühsam aus irgendeiner Szene rausgearbeitet. Das wird aus diesem Buch, geht das nicht so ganz klar hervor. Da muss man dann das erste noch dazu lesen. Aber sowohl, wie er seine Frauengeschichten beschreibt, von denen es offensichtlich irgendwas im vierstelligen Bereich gibt, was ich ihm sofort glaube.
Über 1000?
Ja, oder zumindest im hohen dreistelligen irgendwie. Naja, Türsteher, weißt du, ich meine, rechne das mal hoch. Da hat man sehr viele Gelegenheiten. Also es gab wohl unzählige, aber die rausgepflückt werden, das sind immer Frauen, die auftauchen, unglaubliches Chaos anrichten und wieder verschwinden. Und zwar wirklich verschwinden. Also die ein Kind von ihm kriegen, verschwinden. Die mit ihm in irgendeiner Wohnung wohnen, verschwinden. Also es sind immer Frauen, die irgendwie auftauchen und verschwinden. Und er steht immer da und weiß nicht warum. Und die tauchen dann irgendwann im Laufe des Buches wieder auf und es stellt sich dann raus, ja, das sind Edelnutten in irgendeinem Puff in Charlottenburg irgendwie, die halt irgendwie so 400 Euro die Stunde kosten oder so. Und wo du merkst, das sind immer wieder Leute aus dem, was man so Milieu bezeichnen würde, wo einem gar nicht klar ist, dass es das in Berlin gibt irgendwie. Ja. Und das gab es natürlich in dem Berlin-Mitte, das wir kannten, gab es das natürlich auch nicht, ne? Sondern das hat sich in West-Berlin abgespielt.
Die sind aber ins Cookies gegangen, das glaube ich auch. Ja.
Und die sind aber ins Cookies gegangen.
Nach dem Arbeiten.
Nach dem Arbeiten irgendwie oder vorm Arbeiten oder genau. Und das war mir irgendwie ganz, ganz lange nicht klar, dass dieses merkwürdige, oszillierende, was man dann so in vielen Clubs hatte, was sich meinem Horizont irgendwie völlig entzogen hat, dass das ist, was man so in Berlin als Halbwelt irgendwie bezeichnet hätte, hätte man damals irgendwie einen Begriff dafür gehabt. Und dass diese ganzen Türsteher, ne, er erzählt natürlich auch von Frank, ich kenne ihn als das Schlüsselkind irgendwie, so der offensichtlich mittlerweile auch fürs Goethe-Institut genauso wie der vom Berghain halt mittlerweile irgendwie so Berliner Clubkultur repräsentiert, weil das alles so Gestalten sind, die aus einer ganz, ganz anderen Schicht, einer ganz anderen Herkunft kommen, als die meisten Leute, mit denen wir es so zu tun hatten, die aber hochintelligent waren, sich da selbst irgendwie so eine Karriere irgendwie zusammengebastelt haben und das geschafft haben, sich da aus irgendwas rauszuarbeiten, wo sie gemerkt haben, da passen sie eigentlich schon lange nicht mehr rein. Aber die halt eben nicht diesen klassischen Weg gegangen sind, so mit Schule und Studium und bla, sondern immer irgendwie durchs Raster gefallen sind, aber sich da irgendwie halt so einen anderen Weg gesucht haben. Und das beschreibt er halt einfach ganz gut, wie er sich da irgendwie rausgearbeitet hat, versucht hat rauszuarbeiten, wie ihm das teilweise gelungen ist, teilweise aber immer wieder halt ne, bei den gleichen Frauen oder immer wieder bei den gleichen Leuten landet und halt ein wahnsinniger Kampf am Start ist, auch körperlich irgendwie mit diesem ganzen Kram umzugehen. Und so. Und ich fand das halt einfach interessant, mal so einen Einblick zu bekommen in diese andere Clubwelt, die halt nach anderen Kriterien irgendwie funktioniert. Schon ähnlich, aber halt nochmal ganz, ganz anders. Und wo es halt wirklich drum geht, sich mit irgendwelchen Banden rumzuprügeln oder irgendwelche Mafia, russische oder libanesische Mafia davon abzuhalten, irgendwie so einen Club zu übernehmen. Ne? Und wie du das machst, dass er halt sagt, naja, er hätte die einfach, weil er Kampfsportler ist, er hat auch eine Kampfsportschule gehabt, er hätte die halt mit einem Handschlag irgendwie das Genick brechen können. Ja. Aber er hat sich halt irgendwann auf St. Pauli vorgenommen, keine Gewalt. Er hat irgendwann gemerkt, das führt einfach nirgendwo hin und er will das in seinem Leben nicht mehr haben, er will diese Gewalt in seinem Leben nicht mehr haben. Und er hat halt gemerkt, er kann reden. Er kann die Leute wirklich rundquatschen. Also, und das hat er dann gemacht, dass er einfach dann vorgeschickt wurde, wenn die Clubbesitzer gesagt haben, ey, du, wir wollen keinen Stress haben. Kannst du nicht mal mit dem Typen reden und das irgendwie dem klar machen, du könntest ihn jetzt auch wegkanten.
Ja.
Ne, aber man kann das auch irgendwie anders regeln. Und dass seine Stärke daran liegt, dass er gemacht hat, dass Sprache irgendwie eigentlich sein Medium ist und wie er sich mit Sprache aus seinem Milieu und aus dieser Gewalt irgendwie rausgequatscht hat. Mehr oder weniger. Und ich fand das einfach wahnsinnig charmant. So, weil er da halt auch, weißt du, so eine wahnsinnige Hoffnung irgendwie reinlegt und die auch so gelebt hat irgendwie. Und ich fand das irgendwie, das tat einfach total gut, mit so einer grundpositiven Einstellung konfrontiert zu werden, die natürlich immer wieder auch, ne, das verschweigt er auch nicht, immer wieder natürlich solche Abstürze drin sind, wo er merkt, ne, er verliert Freunde, die gestorben sind irgendwie, weil halt doch Gewalt oder Drogen im Spiel waren. Er verliert Freunde, die einfach nicht nicht seinen Hintergrund haben, sondern einfach mit dem Studium zu Ende sind und halt dann doch ihren Doktor machen und Familie gründen. Und dass das etwas ist, wo er sagt, das bleibt ihm irgendwie versperrt. Er ist dazu nicht in der Lage, in diese bürgerliche Existenz reinzukommen. Da blockiert bei ihm einfach irgendwas. Er kann das nicht. Und dass es da immer wieder auch so ganz tragische Situationen gibt, die wahnsinnig traurig sind, wo er merkt, er verliert einfach Leute immer wieder, weil er so ein Wanderer zwischen den Welten ist, der einfach nirgendwo richtig andocken kann und immer nur so Freundschaften und Beziehungen auf Zeit hat, bis er so ein anderes Level wieder erreicht hat.
Ja, interessant. Hat das denn vielleicht, und damit wären wir fast schon beim nächsten Buch, damit zu tun, dass er eben das Milieu, aus dem er stammt, verlassen hat und es keinen Rückweg mehr gibt?
Absolut, ja. Absolut. Ne? Er sagt, er hat halt alles zurückgelassen, weil er gemerkt hat, irgendwie Eltern, Freunde, die sind alle stehen geblieben. Er wollte immer Lude werden, er wollte einfach ein Lude in St. Pauli werden.
Aber das ist er doch geworden, muss er doch geworden sein, oder?
Nee, er ist wieder nach St. Pauli zurück und hat da eine Kneipe aufgemacht. Aber er sagt, er fand das immer schwierig, da jetzt wieder zurückzugehen natürlich. Ne? Aber er meinte halt, er kriegt hier in Berlin halt kein Fuß auf dem Boden. Er muss halt zu seinen Wurzeln zurück und hatte halt diese Kampfsportschule aufgemacht. Ja. Wahnsinnig erfolgreich.
Ja.
Und er ist halt Geschäftsmann geworden. Aber das ist ja immer noch was anderes, ne? Ob du jetzt, sage ich mal, illegaler Geschäftsmann bist oder komplett legaler Geschäftsmann. Und er hat halt jetzt auch zuletzt für diese Gangs hat er so einen Verein gegründet, dass halt diese ganzen Gangmitglieder sich wieder zusammenfinden und sich aussöhnen können.
Ja.
Also, und sich die Hand geben und sagen, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, lass uns aus St. Pauli was Gutes machen, lass uns das irgendwie retten, so als geistige Heimat. Finde ich irgendwie ganz hübsch. Ist jetzt gescheitert, habe ich gerade neulich gelesen, irgendwie, weil die Stress mit irgendwelchen Rechten gekriegt haben und irgendwelchen Islamismusvorwürfen und keine Ahnung, da gab's halt wieder Probleme, aber der versucht das, der hat da so eine gute Energie und versucht das irgendwie positiv umzudrehen. Und ich finde, es gibt wenig Leute, die mit so einer guten Energie in so eigentlich vermeintlich hoffnungslose Situationen reingehen. Und da strahlt er halt total aus. Der strahlt so eine unglaublich positive Energie aus. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt an dem Abend. Da ich dachte, guter Typ irgendwie. Also der will irgendwie was und der lässt sich davon nicht so unterkriegen, sondern der versucht das immer wieder umzudrehen.
Ja.
Und das bewundere ich an Leuten wahnsinnig, wenn die sowas hinkriegen und sagen, ja, klar, immer wieder einen auf den Deckel und einen auf die 12, aber ne, was ist die Alternative? Ne? Ich kann da jetzt in Sack und Asche gehen oder ich kann sagen, naja gut, dann lasst uns zusammen versuchen, das irgendwie anders zu machen. Fand ich irgendwie beeindruckend. Also deswegen habe ich das gelesen und ich mochte das. Ich mochte das echt gerne. Und auch sprachlich hat mich das gleitet halt immer wieder in so ein bisschen Pathos natürlich ab, ne? Was oft, wenn er so ungefiltert ist, natürlich oft passiert. Aber auch sprachlich hat er eine große Begabung, finde ich. Da bin ich immer gespannt, was da noch kommt. Mhm. Gerade auch die Entwicklung von dem ersten zum zweiten Buch zu sehen, irgendwie fand ich enorm. Entweder hat er einfach einen guten Lektor beim zweiten gehabt.
Ja.
Aber da ist eine enorme Entwicklung einfach zu sehen. So. Und ja. Und weißt du, ein Typ, der eine Kampfsportschule hat und trotzdem Bücher schreibt oder so, also diese Bandbreite, die beeindruckt mich einfach.
Bei dem. Ja, auch ein Talking Dog, wenn man so will, ne? Also ja. Wird dann vielleicht auch zum Liebling der Intellektuellen und Bürgerskinder,
so kann man es natürlich,
weil er halt mal erzählen kann, wie das so war, ne?
Naja, und der natürlich auch so, weißt du, wo man immer so denkt, so so, ne? Also weißt du, auch Gewalt irgendwie, ne? Dass jemand, das ist ja auch mal so eine Faszination für Bürgerkinder, dass jemand wirklich weiß irgendwie, ne? Der weiß, wie du mit zwei Fingern jemanden umbringst, ja. So, ne? Das kann man natürlich dann so ganz so verrucht und irgendwas finden.
Naja, das ist, glaube ich, das.
Aber es ist halt auch so eine Realität, mit der wir halt nie konfrontiert werden.
Genau, die Bürgerskinder leben eigentlich nie in ungefiltert in der wirklichen Realität, sondern man hat immer so einen Puffer und so eine Welt, in die man zurück kann und so wie als wäre man fest angestellt beim Finanzamt und hätte eine Lebensversicherung für immer. Das ist vielleicht auch so, während natürlich Leute aus anderen Schichten. Die sind ihr ganzes Leben lang gewohnt, ohne Netz zu arbeiten. Alles, was die ausprobieren, muss funktionieren. Und
das ist dann, existenziell.
Das ist existenziell, ja, genau. Ja, ja. Es ist immer ganz ernst. Es ist nie ein Spiel. Und das glaube ich auch, das kann man, das wird in dieser Partyszene sich leicht widerspiegeln lassen, dass natürlich diese Off-Off-Clubs der Bürgerskinder, da hat man eben verruchtes Berlin gespielt, ja. Und
auch nur für eine Zeit und dann.
Für eine Zeit und bis man bis die Nachteile überwogen und dann kommt man wieder zurück in seine Komfortzone. Ja. Ja.
Wobei ich das halt schon bei ihm interessant fand, dass diese Reflexionsebene tatsächlich wohl überall drin sein kann, dass er ja auch gesagt hat, na, ich habe mir diese ganzen Luden angeguckt und mir ist irgendwann eines aufgefallen. Die machten alle einen wahnsinnig unglücklichen Eindruck.
Aha.
Die wirkten alle ausgebrannt und so und ausgebrannt von dieser Rolle, die sie immer gespielt haben, weil er gesagt, in Wirklichkeit waren die ja auch ganz anders. Die mussten halt so sein, weil da so ein Überlebenskampf war. Er sagt, Spaß sieht anders aus. Er sagt, das kannst du 2-3 Jahre machen. Mhm. Vielleicht kannst du auch 5 Jahre machen, bis du irgendwie 18, 19, 20 bist. Mhm. Und dann zehrt dich das körperlich und psychisch aus, dass du halt immer diese Rolle spielen musst.
Der böse sein musst. Und die
Der harte Typ einfach, der seine Frauen im Griff hat und der irgendwie dir halt sofort einen in die Fresse haut, wenn du irgendwie aufmuckst neben ihm. Wenn du seine Rolle streitig machst. Ne? Du musst halt der Top-Dog sein. Irgendwie so, das Alpha-Tier irgendwie, was keinen anderen neben sich zulässt. Sobald ein anderer stärker wird irgendwie, ne, wirst du aus dem Rudel geschmissen und dann hast du es verschissen.
Ja.
Und, so. Und er sagt, was ist das für ein Leben? Irgendwie. Er sagt, das kannst du halt, wenn du jung und stark bist, kannst du das machen. Und dann bist du abgesägt. Er meinte, dazu muss es eine Alternative geben. Er hat halt immer diese Alternative gesucht. Und er sagte, wenn ich dort geblieben wäre, hätte ich das nicht machen können. Ich musste da raus, um vielleicht hintenrum dann wieder reinzukommen, so wie er es jetzt gemacht hat.
Na gut, aber ich meine, jetzt, wenn er jetzt ein Lokal auf St. Pauli hat, heißt das ja nicht, dass das Teil des Kiezes. Also
das meine ich ja. Das meine
könnte,
ich
es gibt ja Lokale auf St. Pauli, wo eben dann so die Studenten hingehen, die sind ausgenommen, die werden auch von der Mafia nicht besucht und so weiter. Ja. Weiß man nicht.
Ich weiß nur, dass er, ich kenne ja lustigerweise irgend so ein langes St. Pauli, der auch da irgendwie was zu sagen hat irgendwie. Und die sind ständig im Chatverkehr, das sehe ich irgendwie. Also zumindest ist das so eine Community, wo er auch dazugehört, ganz offensichtlich. Die sich alle irgendwie über, das ist ja wie so Lokalpolitik, die da permanent betrieben wird, wo dann ständig rumdiskutiert wird, wer wann, wie, wo, was zu sagen hat und wer sich einmischen darf und wer nicht. Das ist so ein Mikrokosmos, den kann man albern oder gut finden irgendwie, aber der existiert und der spielt eine Rolle.
Naja, diese Klassenunterschiede im Nachtleben, im Berliner Nachtleben oder im Kulturleben, das muss was sein, was neu ist. Also was, also ich habe immer gehört, dass es das eben in den 80ern nicht gegeben hat.
Ich glaube, in den 90ern hat es das halt auch, wie gesagt, also mit Cookies und den ganzen, da hat man das gespürt, dass da was anders ist, aber ich hätte das nicht benennen können.
Es gab zum Beispiel in den 80ern gar keine Türsteher, jedenfalls keine, die irgendwie sortiert haben nach... Wer angezogen ist.
Und das meinte er zum Beispiel auch, er sagt, er hat am Anfang gar nicht verstanden, was er da machen soll. Ja. Und wer meinte, die sind doch alle total nett.
Er
hat sich darauf vorbereitet, irgendwie da jetzt wirklich hart gegen Banden und so weiter und so fort, gegen Schlägertypen irgendwie vorzugehen. Er meinte, das Schlimmste, was passiert ist, war Selektion nach schon so viel Drogen genommen irgendwie, dass er der ersten Frau irgendwie einen Ausschnitt kotzt. So, der bleibt draußen. Oder der fängt an zu diskutieren irgendwie mit dem Barmann. Irgendwie so 3 Stunden über sein Whisky sauer, ob der jetzt okay gemischt ist, bleibt auch draußen. Also eigentlich nur Leute, die nerven irgendwie selektiert. Er meinte, alle anderen kommen rein. Klar, logisch. Und das, er meinte, und erst später irgendwie, also so nach der 2010, hätten dann langsam die Westberliner Mafia-Clans kapiert, dass da auch im Osten was zu holen wäre. Ist, ne? Und dann wär das schwieriger geworden. Dann hätte er langsam was zu tun gehabt.
Gut, wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Große Freiheit Mitte.
Große Freiheit Mitte.
Und das das erste Buch von ihm, was man ruhig auch mitlesen kann, ist Der Bordsteinkönig. Über seine Kindheit
und seine Kolle. Aber gut. Ja. So, jetzt habe ich noch ein Buch, was irgendwie so ähnlich ist wie beide Bücher vorher, mal wieder. Von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims.
Das würde jetzt ja niemand vermuten irgendwie.
Doch, ist absolut das Thema. Es beschreibt nämlich das Dilemma, das entsteht, wenn sich jemand aus seiner Schicht befreit. Didier Eribon ist ja ein Soziologe und Philosoph, das ist in Frankreich nicht immer so ganz getrennt. Ich glaube, er ist von der Ausbildung her Philosoph, ist aber heute.
Und ist aber auch Poststrukturalist.
Genau, genau.
Das gehört ja auch immer noch dazu.
Strukturalist oder Poststrukturalist, und das ist eigentlich der Kern des Buches, worüber wir auch schon geredet haben, die Strukturen, die die Gesellschaft und das Handeln der Menschen durchziehen, die stärker sind als wir selbst. Didier Eribon, der ist, hat sich in den letzten Jahren, weil er eben nach Bourdieu, also Schüler von und Bekannter von Foucault und Bourdieu war, so einen Platz erobert im Französischen. Also es gibt ja in Frankreich diesen öffentlichen Intellektuellen. Bei uns gibt es intellektuellen Darsteller, aber dort gibt es richtige Intellektuelle, die öffentlich in Radio und Fernsehen und die einen Diskurs führen, was irgendwie so eine Mischung ist. Es ist natürlich auch ein bisschen Unterhaltung, es ist aber auch ernste Philosophie und Soziologie und
das stimmt.
So einer von denen ist.
Das stimmt. Es ist wirklich auffällig, dass das in Frankreich quasi omnipräsent ist und in Deutschland eigentlich ausgestorben ist irgendwie. Also mit der 68er Kultur.
Nichts Schlechtes über Tote sagt man ja, aber Roger Willemsen zum Beispiel war so ein Darsteller. So einen intellektuellen Darsteller. Ich glaube, ich halte ihn nicht für sehr intellektuell, aber er konnte das von seinem Auftreten und wie er Sachen, auch Ulrich Wicker teilweise hat, ist so ein Darsteller.
Ist Harald Schmidt auch ein Darsteller?
Na, Harald Schmidt ist ein Comedian, das ist ein intellektueller Comedian, so würde ich das sagen. Aber sagen wir mal, diese Leute, die einerseits eben in der Wissenschaft ihren Platz haben, na gut, okay, es gibt Safranski, Sloterdijk, das ist vielleicht noch am ehesten. Diese Leute.
Ne? Ich meine, es gibt, genau.
Sloterdijk, genau. Ja. Bei Precht weiß ich nicht, ob das nicht auch stark in die Darstellungsecke geht. So. Ja, aber es gibt eben diese in Frankreich, und ich sage das auch natürlich jetzt, ohne das so genau zu erkennen, vielleicht würde mir eine Französin da auch widersprechen, dass es gibt eben, das sind ernstzunehmende Intellektuelle, die eben gleichzeitig so einen öffentlichen Diskurs bestimmen.
Wobei ich auch sagen muss, dass die Franzosen, glaube ich, ihren Intellektuellen gegenüber auch sehr viel gnädiger sind irgendwie. Ich habe jetzt gerade wieder versucht, von Lacan-Schülern zu lesen. Und ich unterstelle, da bin ich jetzt mal so ganz radikal, irgendwie vielen Strukturalisten und Poststrukturalisten, dass da halt unfassbar viel heiße Luft produziert wird.
Ja, also, durchaus.
Ich habe dieses Buch gelesen und habe wirklich mal unterstrichen irgendwie, wie viele Aussagesätze irgendwie ohne ich denke, ich meine und ich könnte da jetzt wirklich drin sind, die man, sage ich mal, mit in einem Logikkurs als jetzt faktische Aussage irgendwie durchwinken würde, die bei Wittgenstein bestehen würde oder so.
Ja,
und ich bin auf 5 gekommen, glaube ich.
Ja,
so. Und der Rest ist einfach, ist ein unglaubliches Geschnörkel irgendwie, weißt du? Und das würde, glaube ich, in deutschen deutschen Intellektuellen würden, so wie ich das jetzt gerade mache, sofort einen Kopf kürzer gemacht werden dafür, wenn die Franzosen sagen, ah, oh, très charmant.
Es ist ein Spiel, es ist eine Art Ping-Pong, was da gespielt wird und was genau. In Deutschland ja auch passiert ist, wenn du dich, deswegen ist es, würden sich Deutsche auch, haben Schwierigkeiten, sich zu einer echten Aussage zu bringen.
Ja, weil du sofort einen Kopf kürzer
gemacht hast. Weil dann wir fünf Sätze später gesagt haben, ja, aber sie haben doch das und das gesagt. Das können Sie nicht sehen. Während es in Frankreich vielleicht leichter ist, dass seine Meinung auch innerhalb eines Gespräches oder eines langen Satzes noch zu verändern. Ja. Einfach dieses Spiel zu haben. So.
Ja.
Das ist eine Kulturfrage. Ja. Das ist da so. Didier Ribon, der eben, und die Rückkehr nach Reims, also er stammt aus Reims, aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Und er hat dieses Buch wohl mehrfach versucht zu beginnen, weil er eben er hat sein ganzes Milieu verlassen, lebt in Paris unter diesen Intellektuellen in einer ganz anderen bürgerlichen Schicht und hat eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt zu Hause.
Also aber deswegen ist er sozusagen auch die Stimme für diese identitäre Diskussion irgendwie. Also Eric Bohm wird ja immer eingeladen, wenn es um Pegida-Klassen irgendwas geht als Erklär.
Ist das so? Das ist mir nicht aufgefallen.
Zumindest hatte ich das so wahrgenommen.
Ach so, jetzt, lass mich erklären. Er hat dann dieses Buch letztendlich geschrieben, nachdem der Front National so stark geworden ist.
Genau.
Und um zu erklären, oder weil er wissen wollte, warum diese Arbeiterklasse, aus der er stammt, die eigentlich klassisch kommunistische Wähler sind und kommunistische Parteigänger, wieso die ab einem gewissen Punkt zu den Rechtsradikalen gegangen sind. Über diese Erforschung sozusagen natürlich musste er sein Vater, seine Mutter, seine Brüder, sich selbst auch reflektieren, wo kommen solche Haltungen und Einstellungen her, kam er dann natürlich zu seiner eigenen Lebensgeschichte und es ist eben eigentlich eine Art von Autobiografie, die diesen Weg beschreibt aus dem Elend, muss man sagen, hinaus in diese bürgerliche intellektuelle Schicht und den Versuch, der scheitern muss, zurückzugehen, also sich wieder mit denen zu konfrontieren, das klingt nicht. Also er ist so überworfen. Ich meine, gut, das ist einfach zusätzlich ist er auch noch homosexuell. Also, und das ist eben eine Familie, wo das Einzige, was du da zu hören bekommst, dass du richtig eine aufs Maul bekommst. Wenn du als Jugendlicher, wenn das klar wird, dass du schwul bist, weswegen er halt heute auch, wenn ich das richtig gelesen habe, in seinem Buch einen echten Kontakt nur mit seiner Mutter hat. Also seine Brüder und Cousins und was es gibt, da gab es ein bisschen E-Mail mal, aber keinen Kontakt.
Aber das ist ja toll, dass du es gelesen hast, weil das ist ein Buch, was ich gerne gelesen hätte, aber
es ist noch da, du kannst es noch lesen.
Mich bis jetzt nicht dazu durchringen konnte. Hast du es gerne gelesen?
Ja, total. Also ich habe es wirklich verschlungen. Es ist also ein Buch, was sprachlich so toll und präzise ist, dass ich es
in Du hast es aber nicht auf Französisch gelesen?
Auf Deutsch.
Auf Deutsch, ja. Okay. Also in einer guten Übersetzung oder einer gut zu lesenden Übersetzung.
Sehr gut.
Okay. Ich glaube, das werde ich auch nochmal lesen, weil das ist ja eine Frage, die einem sowieso auch bewegt irgendwie. Ne? Also wie geht man mit Unterschieden generell um? Mit Klassenunterschieden wird man ja eigentlich ganz selten konfrontiert irgendwie, weil man sicher tatsächlich, also das ist mir auch, fällt mir immer stärker und immer häufiger auf, ne, dass man natürlich in seiner Filterblase lebt. Ne? Man konfrontiert sich ja selbst ganz, ganz, ganz selten mit Menschen anderer Denkweise, anderer Schicht. Das ist in Deutschland ja auch nicht so stark ausgeprägt, aber wenn ich mal auf jemand stoße irgendwie, ist das gleich eine derartige Irritation irgendwie, dass ich denke, da bin ich jedes Mal richtig überwältigt von. Also mir ist das letzte Mal passiert, weil man kennt es ja aus so Schul- oder Kita-Situationen, wenn das Kind noch in der Schule oder in der Kita ist, dass man aus seiner Filterblase da eben halt so rauskatapultiert wird und halt plötzlich Bekannte hat irgendwie, die eine ganz andere Lebensgeschichte, als man selbst mitbringt.
Ja.
Und zu was für unglaublich krassen, fast loriothaften Situationen, Gesprächssituationen das irgendwie führt.
Also, Didier Ribon hat eben nicht nur eine andere, der hat eine ganz einzigartige Lebensgeschichte, die nur vergleichbar ist mit Menschen, die genau das erlebt haben, was er erlebt hat. Nämlich aus der einen Schicht entnommen zu werden, es gibt kein Zurück in die andere.
Ja.
Und sagen wir mal, der Arbeiter, den du triffst, sich vergleichen kann mit seinesgleichen und das Befremden auch dir gegenüber spürt, du dich mit deinesgleichen, gibt es ganz wenige, die das kennen, weil er in jeder Welt fremd ist. Ja. Das ist, also er konnte eben dann, und es fing an in dem Moment, als er aufs Gymnasium ging mit 11. dass er seiner Mutter zu Hause, einfach um zu zeigen, was er Tolles gemacht hat, ein englisches Gedicht vorgesagt hat. Und sie wurde ganz wütend, weil sie sagte, du weißt, dass ich kein Englisch kann. Du sollst mich nicht verspotten auf einer anderen Sprache. Ja. Du sagst irgendwas, du willst dich da erheben, du willst mir zeigen, dass du was Besseres bist als ich. Ja. Mit 11 ging das los und dann hat er gemerkt, okay, da öffnete sich diese Kluft. Ja. Und da gibt es dann eben für Arbeiterkinder in Frankreich, wahrscheinlich auch anderswo, zwei Wege. Entweder du gehst wieder zurück. Mhm. Man hat es auch gut beschrieben, eben in dieser Schullaufbahn in Frankreich. Es gibt natürlich Wege, wie auch ökonomisch unterprivilegierte Schüler den höheren Bildungsweg erreichen können, aber viele werden dann eben renitent und richten sich und irgendwie komisch und werden dann aus diesen Klassen wieder entlassen, weil sie einfach nur noch Querulanten und Rabauken sind. Mhm. Und das ist eigentlich eine Reaktion darauf, dass sie mit dieser Kluft nicht zurechtkommen. Dann kommen sie wieder zurück in ihre Schicht, machen haben dann in der Fabrik einen etwas besseren Job, aber sind in der Fabrik und müssen das nicht aushalten. Oder man geht eben seinen Weg. Und das wurde eben so erklärt, dass der Motor ist seine Homosexualität. So erklärt er das.
Klar, natürlich.
Weil es eben für ihn keinen Weg zurück gab. Du kannst sozusagen, er hat es so erklärt, natürlich gibt es Homosexuelle, selbstverständlich in der Arbeiterklasse in Frankreich auch, aber das ist ein solch jämmerliches Leben am Rand der Selbstverleugnung und so weiter. Das hat er erkannt, das will er nicht. Das waren moderne Zeiten, er muss es nicht. Er muss nur nach Paris gehen, Stunde mit dem Auto.
Ich habe lustigerweise jetzt gerade letzten Freitag jemanden kennengelernt. Der in Magdeburg groß geworden ist und auch in einer anderen Schicht zwar ziemlich genau zur Wende festgestellt hat, dass er homosexuell ist. Ja. Und ich meinte, und wie ging's dir? Und er meinte, ich wurde durch die Stadt gejagt. Genau. Ich habe mein Leben nur darauf ausgerichtet, wo ich nicht verfolgt werde. Ja. Ich habe unendlich lange Wege zurückgelegt, irgendwie von A nach B, nur um Hindernisse zu umschiffen. Ja. Das war mein Leben jahrelang irgendwie, bevor ich nach Berlin gegangen bin.
Genau.
Und da kommen natürlich dann mehrere Sachen zusammen, sag ich mal, die einem dann zu so einem Solitär machen. Ne? Und so ist natürlich dann die Frage, wie repräsentativ so eine Stimme dann als Erklärung noch ist, ne? weil man, glaube ich, da sehr schlecht auseinanderhalten kann, welcher Faktor jetzt der bestimmende ist dafür, dass man sich entfremdet fühlt von irgendwas. Ne? Das ist als Testgruppe würdest du da nicht zugelassen werden in der medizinischen.
Ja, nee, klar.
So, ne, aber.
Ist super gut beschrieben und eben auch die Tatsache, dass das eben die Sache dann letztendlich, es war mit viel Leiden verbunden, aber auch einfacher gemacht hat, weil er hat gemerkt, um sich zu schützen, muss er sich aus dieser ganzen Geschichte lösen. Er erklärt es dann auch sehr gut, wie natürlich es gibt dann als Jugendlicher es gibt auch in der Provinz Ecken, wo sich Schwule treffen können und sich kennenlernen können. Und da bist du dann konfrontiert mit diesen sogenannten schwulen Klatschern. Also das ist der Hammer. Das ist sozusagen, das geht von Leuten, die dich beschimpfen, aus dem Auto rausschreien, bis zu eben wirklich Leuten. Das sei ihm nicht passiert, aber durch diese Erfahrung haben alle Schwulen, die dann eben deswegen verkloppt werden.
Ja, und ich kenne das auch. Klar, kenne ich auch genug Fälle irgendwie.
Sowas gibt es. Ja. Und von der Polizei gibt es dann auch keine Hilfe, diese ganzen Geschichten. Er verlässt dann nach und nach und lässt das zurück. Und das, was eben auch sehr gut beschrieben wird, ist eigentlich für ihn auch gar keine Heilung richtig möglich, weil er ist irgendwann natürlich in Sicherheit in Paris. Ja. Aber die Schuld ist so groß, weil seine Familie hat ja eigentlich den Schritt gemacht, zu sagen, wir erlauben dir das, auf diese Schule zu gehen, und wir bezahlen das auch am Anfang. Mhm. Ja, also natürlich wurde da auch mit Stipendien gearbeitet, aber für so eine Familie ist es ein Unterschied, ob ein 15-Jähriger auch in die Fabrik geht und mit beiträgt oder ob er dann irgendwelche Sachen lernt von denen, die gar nicht glauben, dass das irgendwie sinnvoll ist. Ja.
Na gut, wenn das eine finanzielle Schuld wäre, könnte man die ja sozusagen.
Nein, es ist keine finanzielle Schuld, sondern sozusagen er fühlt sich schuldig, weil er eben keinen Kontakt mehr eigentlich. Es gibt diese Kluft zwischen ihm und der Familie, die dadurch entstanden ist.
Ja.
Und gleichzeitig die Kluft zu denen.
Naja, ich glaube, das machen sich halt diese Familien, diese klassische Aufsteiger. Biografie. Ich glaube, das machen sich diese diese Familien, aus denen das erwächst irgendwie, die haben, glaube ich, keine Vorstellung davon, was sie da anrichten, sozusagen, dass das so ein bisschen ist, wie das Kind halt weggeben, irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, das hat auch meine Familie so empfunden. Ja. Ich meine, das sind alles Landwirte, Bauern gewesen, irgendwie einfache Leute im Prinzip. Und wo ich auch in dem Alter ungefähr gemerkt habe, irgendwie, dass Kommunikation eigentlich mit dieser ganzen Großfamilie nicht mehr möglich ist.
Ja.
Es war nicht möglich. Und die Erfahrung hat die ganze Familie mit dieser Generation gemacht. Die sind alle aufs Gymnasium gegangen, haben studiert irgendwie und haben sich im Prinzip abwenden müssen, weil dieser ideologische Grabenkrieg, der daraus erwachsen ist, einfach nicht mehr zu überbrücken war, diese Kluft.
Und hinzu, und die Familien können dann sagen natürlich, gut, das ist mein Sohn, ist in Paris und er ist Professor und er ist sogar manchmal im Fernsehen.
Ja.
Aber es hilft nicht viel, gerade weil eben diese Spaltung so stark durch die Gesellschaft geht und heute, da eben die Arbeiterklasse Le Pen wählt, gilt dann eben dieser Nestbeschmutzer als jemand, der auch noch eben zu denen da oben gehört. Ohne dass man wirklich was davon hätte. Also das ist alles ein fast unauflösbarer Widerspruch, den er auch, das ist wahnsinnig gut beschrieben, eben auch das zu bemerken, dass er eben auch da krank wird, in dieser neuen Existenz irgendwie sich konfrontieren muss mit der Geschichte, wie es war und irgendwas draus machen muss, um das Leid zu verringern.
Sein persönliches
Leid. Und du hast ja dann auch, wenn du solche Geschichten schreibst, das hilft ja auch immer anderen, die in so einer Situation sind, zumindest zu verstehen, okay, ich bin jetzt hier nicht der einzige Mensch, der sowas erlebt und B, es liegt nicht an mir, es liegt an den Strukturen. Mhm. Und das ist eben auch, weil er eben Poststrukturalist ist, die große Leistung dieses Buches, wie immer wieder auch an Beispielen. Er ist ja auch der dritte Talking Dog, der erklären kann, wie es in der Unterschicht zugeht. So, der kann erklären, was eben diese Arbeiterfamilien tun, um ihre eigene unterprivilegierte Situation zu erhalten. Ja, dass sie zum Beispiel gegen Bildung sind und sagen, die Kinder müssen nicht länger als bis 14 in die Schule gehen, die wollen sowieso arbeiten. Und viele andere Beispiele mehr, ja, wo sozusagen der Marginalisierte auch noch selbst sich so verhält, dass er marginalisiert bleibt. Also die Struktur ist unveränderlich, ja.
Also was ich die ganze Zeit merke irgendwie, ich spreche da mit sehr viel, auch da habe ich das Gefühl, man bewegt sich so ein bisschen auf Schwingrasen irgendwie, ne? Weil es natürlich so wir und die, wir reden so die ganze Zeit mit diesem wir und die gezwungenermaßen irgendwie, aber wo ich merke, wie sehr man selbst dieser Klasse verhaftet ist und wie sehr man selbst diesem Duktus einer Klasse verhaftet ist und wie schwer das ist, ad hoc, man kommt nicht zu einer anderen Sprache irgendwie, ne? Sprache konstituiert komplett diesen Diskurs.
Natürlich, aber ich finde, das ist die gleiche Lehre wie eben auch aus The Sellout. Es bringt uns allen mehr, wenn wir anerkennen, wie es ist. So ist es ist nicht gut, so ist es und ich bin einfach ein Teil davon, auch wenn ich mich bisher für was Besseres gehalten habe oder geglaubt habe, ich könne Freunde, die aus der Arbeiterklasse kommen, gleichwertig behandeln, oder deren Benachteiligung aufheben, obwohl ich es geglaubt hätte. Es ist nicht so. Ich bin Teil der Sache, ich bin nicht besser als alle anderen. Ja. Ich glaube, damit ist uns viel mehr geholfen, als so zu tun, als wäre es nicht so.
Nee, also dieses Tun, als wäre es nicht so, das ist auf jeden Fall keine Option. Ich habe das Gefühl, meine Verunsicherung, die damit verbunden ist, die ist halt auch schon nicht besonders produktiv irgendwie.
Aber ich glaube, dass es ein guter Schritt ist, die Verunsicherung, sich einzugestehen und zu wissen, okay, das ist ein Feld, da ist was nicht in Ordnung, das sehe ich, das merke ich.
Ja.
Mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Ja.
Aber nicht so zu tun, ach, das ist doch alles jetzt in unserem, und wir haben doch ein durchlässiges Bildungssystem, könnte man ja sagen.
Naja, weißt du, vor allen Dingen, ich finde jetzt die politische, gesellschaftliche Situation, vor der wir jetzt gerade stehen, diese Brüche, die, wo sich alle so wahnsinnig drüber wundern, die waren ja schon immer da. Irgendwie, die werden halt jetzt nur mal deutlich. So. Ist ja nicht so, dass es dieses Schichtenproblem irgendwie, dass das jetzt plötzlich mit Pegida der AfD und sonst irgendwie plötzlich aufgepoppt ist, sondern man wundert sich ja eigentlich eher, dass da so in den letzten Jahrzehnten so gut verkleistert, zugekleistert worden, ja, war, dass wohl alle irgendwie damit irgendwie eine Zeit lang klargekommen sind. Trotzdem würde mich mal interessieren, bringt Eribon sowas wie eine, hatte er irgendwie einen Vorschlag, wie man dieser, also, oder ist das ähnlich wie dieses Bewusstmachen, nicht totschweigen, oder hat er irgendwie einen Ansatz, wie er damit umgeht?
Ja, also es gibt ein paar Ansätze. Das ist nicht so originell, Bildung, aber Bildung allein reicht auch nicht. Also er sagt halt, es sagt dir in Frankreich niemand, dass du auf diese Grandes Écoles gehen musst, um wirklich Einfluss zu haben.
Man muss ja sagen, in Frankreich ist es ja auch noch viel krasser, ja, genau, als hier in Deutschland. Also ähnlich wie fast in England irgendwie, ne? Dieses Schichtending.
Es schreibt über Frankreich. Ja. Das gibt es bei uns auch, ist etwas anders, aber und das heißt, du musst, es muss jemand geben, der die Leute dort abholt und ihnen sagt, es genügt nicht, wenn der Junge irgendwo im Banlieue auf einer öffentlichen Schule Abitur macht und dann auf irgendeine drittklassige Universität geht, um dann Gymnasiallehrer zu werden. Mhm. Das ist nicht alles. Ja. Mhm. Es gibt einen ganz anderen Weg. Und das ist eben verbunden mit auf eine Art damit umzugehen. Warum sollte es passieren? Die Bürgerlichen müssten auf ihre Privilegien verzichten, weil du musst in diese Elite-Schulen, wenn dann mehr Arbeiterkinder da reinkommen, dann kommen ja weniger Bürgerskinder rein. Ja. Mhm. Und das ist einfach mit Geld verbunden.
Naja gut, man könnte natürlich auch dieses System in Frage stellen und sagen, vielleicht gibt es auch noch einen dritten Weg irgendwie für eine Mittelschicht, weil in diese Grande École reinzukommen, ist ja wirklich, das ist ja auch wieder schichtengebunden, ganz wahnsinnig. Ja. Und ähnlich in Deutschland das Problem, dass natürlich auch in Frankreich die Bildung extrem an das Elternhaus gebunden ist, wie wahrscheinlich in fast jedem Land irgendwie. Ne? Also dass du einfach...
Es gibt aber eben keinen Weg zurück mehr zu dir. Es gab ja mal eine Gesellschaft, als die Arbeiter noch Kommunisten waren, deswegen, weil halt ein Industriearbeiter eine wichtige Arbeit gemacht hat. Das war auch gar nicht so schlecht bezahlt. Und das war und man hat...
Naja, manuelle Arbeit hat mal einen ganz anderen Wert als heutzutage. Irgendwie heutzutage, je weiter das in so eine intellektuelle Dienstleistungsgesellschaft reingeht, desto weniger hat Produktion natürlich einen Wert.
Es gibt dahin keinen Weg zurück. Das ist ein Problem. Ja. So gesehen gibt es keine echte Lösung, die uns überraschen würde.
Nee, das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn sie jetzt da drin gestanden hätte. Dann hätte ich das Buch auf jeden Fall gelesen.
Aber er sagt eben auch, und das ist auch nicht neu, aber dass du auch die Nöte, also wenn es um Rassismus geht zum Beispiel, es reicht nicht nur so, die abzutun als Rassisten, man muss das ernst nehmen. Wenn du zum Beispiel in den Banlieues Situationen hast, wo viele Immigrantenfamilien mit französischen Familien zusammenwohnen in Häuserblocks und es gibt einfach Probleme, die nicht nur dadurch entstehen, weil diese Familien Marokkaner sind, sondern auch, weil sie nämlich auch eine Unterschicht sind, die sozusagen abgestoßen wird von anderen Teilen ihrer Gesellschaft, die daraus entstehen. Es bringt nichts so zu tun, als sei das Pillepalle. Und da lässt er seine Mutter immer wieder sprechen. Ja. Er sagt, die Mutter ist Rassistin, klar, aber, und er sagt immer, das kannst du doch nicht sagen. Und dann meint sie dann immer, ja, aber du, wo du wohnst, hast du doch solche Probleme gar nicht. Ja. Er meint, ja, da gibt's auch Marokkaner. Ja, aber das sind aber andere Marokkaner. Und das ist genau der Punkt. Ja. Da sind nämlich andere Marokkaner, die da leben. Mit denen hat man diese Probleme auch nicht. Ja. Und deswegen, das ist, glaube ich, so ein Appell zu sagen, man muss es auch, wenn es weh tut, man muss ernst nehmen, dass die Leute Gründe haben, sich zu beklagen. Natürlich ist es nicht der richtige Weg, einfach nur rassistisch zu sein und dann irgendwie auf eine vermutete Reinheit der eigenen Rasse zu pochen, wie das die AfD ja irgendwie auch gern mal tut.
Naja, sagen wir so, die Frage ist so ein bisschen, ob das kausal oder final gedacht wird, also ob die Leute wirklich, ob da wirklich was richtig im Argen liegt, irgendwie, was durch so eine Wir haben uns alle lieb, Politik irgendwie verschleiert wird. Weißt du, so, das ist ja auch ein Riesenproblem in Deutschland irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass so eine grün-rote Geschichte irgendwie auch lange, weißt du, so eine Political Correctness verordnet hat irgendwie, auch da, wo sie wirklich destruktiv wird irgendwann, dass du halt einfach nicht sagen kannst, ja, aber es gibt hier ein Problem.
Naja,
da muss man mal drauf gucken.
So wird so wahrgenommen, dass es da offensichtlich so eine Art grünen Mainstream gibt, obwohl die Grünen ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr in der Regierung sind, aber offensichtlich den Diskurs bestimmen und von dem eben bestimmte Leute ausgeschlossen sind von dieser wunderbaren Welt.
Na, es gibt zumindest auch sowas wie eine politisch korrekte Sprachregelung irgendwie oder auch die zumindest verhindert irgendwie, dass Probleme gesehen werden oder anerkannt werden.
Ja.
So, also dass man einfach schon gar nicht sagen darf, dass da ein Problem möglicherweise existieren könnte. Dass, und da gibt es immer nur gleich diesen ideologischen Grabenkrieg irgendwie. Dann, ja. so Thilo Sarrazin-mäßig oder so irgendwie. Also es wird immer gleich belegt von irgendjemand und gleich radikalisiert, ohne dass wirklich eine Kommunikation stattfindet, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist eine verfahrene Situation.
Das ist eine verfahrene Situation.
Man versucht ja die CSU so ein bisschen die Rolle zu übernehmen, die sie früher auch hatte, nämlich diese ganzen Rechtsausleger wieder einzufangen. Ich habe nicht den, glaube nicht, dass es gelingt, auch nicht durch das Aufhängen von Kreuzen.
Ja, der Herr Söder, ja. Nein. Die Leitkultur einzuführen wird nichts bringen, nein.
Genau, es geht auch gar nicht mehr.
Nee. Das weiß ja auch gar keiner mehr, was das sein soll. Ja.
Gut, auch da sind wir ein bisschen ratlos.
Ja, allgemeine Ratlosigkeit. Wir können auch diesmal keine starke Empfehlung aussprechen, außer für die Bücher. Haben wir denn jetzt eigentlich noch ein Buch, was wir nicht gelesen haben?
Ja, ich habe noch eins.
Ja, aber ich kann mich langsam nicht mehr konzentrieren. Lass uns das mal ganz schnell abhandeln. Was haben wir dann?
Ja, das ist die Schulz-Story von Markus Feldenkirchen. Markus Feldenkirchen ist ein Journalist, ich glaube beim Spiegel, der Martin Schulz, und das passt da rein,
ja,
begleitet hat bei seinem Wahlkampf.
Ach, das war diese Spiegel-Geschichte, dieser Skandal. Da ist jetzt ein Buch draus geworden? Oder hat er das wiederum...
Von welchem Skandal sprichst du?
Naja, was heißt Skandal irgendwie, dass Martin Schulz so ganz dekonstruiert worden sei? Ja. Nur
Spiegel hat ihn aufgebaut und ihn wieder dekonstruiert. Am Ende hat er sich auch noch mit ihm getroffen und ihn in seiner tiefen Depression befragt. Ja. Schulz konnte nicht besser, als dann auch noch weiter Interviews zu geben. Und da aus dem Ganzen ist ein Buch gemacht worden. Kam ein bisschen spät raus. Was hätte natürlich am besten dort gesessen, als Schulz dann quasi abdankte und sagte, ich will auch nicht mehr Außenminister werden. Ja. Die Parallelen sehe ich. Gut, ich meine, der Mann ist mehrfach total ausgebeutet worden. Weiß nicht, ob man da Mitleid haben muss von seiner Partei, von Leuten wie Sigmar Gabriel, von Leuten wie von der Presse. Und die Frage ist, warum macht er das? Also warum hat er sich überhaupt da
so exponiert?
Und er sagt halt am Ende auch, das hat er dem Feldenkirchen auch gesagt, es ist ein Punkt, wo seine Gesundheit angegriffen ist. Also er war am Ende so erschöpft, dass er nicht geglaubt hat, dass er in einem halben Jahr sich erholen kann. So sehr hat er sich da reingegeben, weil er eben geglaubt hat, und das hat eben auch mit seiner Herkunft zu tun, dass man durch Leistung was reißen kann. Martin Schulz ist einfach, obwohl er in der SPD ist, ist er eine Ausnahme, weil er hat kein Abitur, er ist kein Akademiker.
Ja, und ich was ich ihm auf jeden Fall glaube, ist, dass er, obwohl das auch so ein Begriff ist, der eigentlich nichts sagt, aber dass er in gewisser Weise authentisch ist.
Also, genau, er ist authentisch.
Weißt du, und zwar im Gegensatz eben zu einer politischen Klasse irgendwie von Leuten, deren Karriere eine politische ist irgendwie und die zwischen Politikdarsteller und tatsächlichen Macher so wechseln können, ist er, glaube ich, jemand, der einfach so ist, wie er ist irgendwie. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass du es halt, wenn du so ein Ausnahmeerscheinung bist, dass du halt mittlerweile in so einer politischen Klasse, dass es schwer ist, darin zu existieren irgendwie, weil da einfach Spielregeln existieren, die du vielleicht auch nicht bereit bist, dieses Spiel halt mitzuspielen, weil du halt denkst, mit Authentizität käme man halt, ich sag doch die Wahrheit irgendwie, damit werde ich schon durchkommen. Ja. Und ich denke, das ist, glaube ich, total lobenswert, aber nicht besonders gesund irgendwie, wenn man sich in dem Job profilieren will.
Ja, aber ich glaube, das beschreibt eben doch eine Art von Mensch, der auch ein bisschen altmodisch geworden ist.
Altmodisch, ja.
Diese Leistungsgesellschaft. Du kannst es schaffen, egal wo du herkommst. Das ist ja dieses Versprechen der Bundesrepublik, wenn du nur genug leistest. Ja. Und er war wirklich leistungsbereit. Er hat in Europa alles geschafft und dann hat man sich gefragt, warum macht er weiter? Also warum wird er dann noch Kanzlerkandidat? Will noch Kanzler werden? Dann, da wo er nicht Kanzler werden kann, will er auch noch Außenminister werden in einer Situation, wo er vor dem Burnout steht. Und was Außenminister sein bedeutet, das wissen wir, das bedeutet ja sofort, dass du 3 von 4 Tagen im Flugzeug bist. Ja. Und das geht sofort los. Du musst die ganzen Besuche machen. Ich weiß gar nicht, wie der das gesundheitlich hätte schaffen wollen. Trotzdem will er das. Warum ist das so?
Naja gut, ich meine, das kann natürlich eine persönliche Disposition sein, irgendwie, dass jemand halt einfach so getrieben ist in irgendeiner Form. Aber vielleicht ist auch wirklich das Altmodische, weißt du, so ein mittelständischer Unternehmer irgendwie.
Genau.
Weißt du, so ein bisschen wie Schlecker oder so, der irgendwie halt denkt, sein Weg ist der richtige. Ja. Und wenn er nur lange genug irgendwie
ehrlich,
das durchdrückt.
Beharrlichkeit und Ehrlichkeit,
ja. Genau. Und dass du mit diesen ganzen Tugenden schon irgendwie was reißen kannst. Ne?
Und es kommt eben heute in der Politik auf was anderes an, nämlich auf das Netzwerken. Auf das ständige Bündnisse schließen und
beweglich bleiben, flexibel, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, irgendwie, das muss nicht alles schlecht sein, aber ich glaube, man muss halt wissen, dass da ein Spiel gespielt wird, wo es gut ist, weil man einmal die Regeln durchgelesen
und
hat.
Und das ist nämlich der große, und dann kommen wir wieder auf diese Klassenunterschiede, was mir auch mal jemand erzählt hat, der so eine ähnliche Biografie hat, du verstehst als Aufsteiger ganz spät, dass es um ein Spiel geht, dass es eine spielerische Sache ist, wie man diese Karriere macht, ja, wie man sich in der Universität benimmt, dass es gar nicht darum geht, immer alles richtig zu haben, sondern es geht darum, dass man spielt. Ja,
ja, auch mal eine Tasche hinterher tragen oder beim richtigen Essen anwesend zu sein.
Eine Tasche hinterher tragen? Meinst du jetzt Stauffenberg oder was?
Nee. Nee, ich dachte eher an unser Romanistik-Seminar.
Ach so.
Na, die Taschenhinterherträger der Professoren. Weißt du, es gab 98% Frauen, 2% Männer und von den 2% Männern haben 0,2 die Tasche irgendjemand hinterhergetragen. Die waren am Schluss die Hiwis.
Ach so, ja.
Weißt du, ganz klassische Speichellecker-Karriere irgendwie.
Genau, du musst, aber diese Codes hast du halt, die bekommst du dann mit, wann du wo mit wem sprechen musst.
Genau, auf wen es ankommt, wer jetzt wirklich wichtig ist.
Wo du nicht bist, wo du fehlst.
Genau.
Und diese Geschichten, und das ist halt dieses Spiel lernen Aufsteiger ganz spät, glaube ich. Und das ist eben auch eine Art,
ja, mag sein. Ja.
Dass man mit Power, Leistung und dieser Aufrichtigkeit irgendwo ankommt.
Aber das würde ja bedeuten, dass der komplette Mittelstand und die komplette bürgerliche Gesellschaft nur auf Täuschung und Ränke und irgendwas aufgebautes, also so gefährliche Liebschaften mäßig irgendwie. Und ich denke, ganz so ist es ja auch nicht. Ich glaube, diese politische Klasse ist nochmal eine ganz, ganz, ganz spezielle geworden. Also das, ich glaube, heutzutage, um wirklich Politiker zu werden, muss man wirklich eine ganz spezielle Persönlichkeit mitbringen. Ähnlich wie vielleicht als Galerist oder als sonst irgendwas. Also es gibt so Berufszweige, die halt nicht mehr drauf aufbauen, dass du inhaltlich was willst, sondern wo es darum geht, irgendwie halt eine Machtposition zu erhalten, auch zum großen Teil. Sicherlich teilweise mit besten Absichten, aber wo es um so ein Spiel geht. Und daher muss man sich, glaube ich, wirklich fragen, ob Politik irgendwie so überhaupt noch funktioniert, wie sie gerade funktioniert.
Ja, es gibt die Politik und es gibt die Verkaufe von Politik. Also das alles, wo wir jetzt den neuen Außenminister Maas sehen, alles, was der sagt, ist total bis in das Adjektiv durchgeplant. Da ist nichts, der wird nichts dem Zufall überlassen. Das stimmt genau und hat eine gewisse Funktion. Was der
wirklich macht
ist eine andere Sache.
Das hört man ja auch immer wieder. Das finde ich auch so interessant, dass ich weiß gar nicht, wer es mal gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das, wie auch immer. Also jemand, der in diesem politischen Rahmen irgendwie sich bewegt, auch meinte, sobald da die Kameras ausgeschaltet sind, gehen die alle einen Kaffee trinken irgendwie und
sind ganz nett und
dann wird eigentlich geredet. Ja. So, ne? Also
das muss man auch als Journalist verstehen, das ist dann auch noch nicht eigentlich, weil das sind eben diese Hinterzimmergespräche unter drei, die auch dazu da sind, dich einzulullen und dir das Gefühl zu geben, du wirst
es. Ja, das war kein Journalist, der mir das erzählt hat. Das war die Kantinenkraft gewesen sein. Ich weiß es nicht.
Die Kantinenkraft und auch eben die Fahrer zum Beispiel dieser Politiker, ich glaube, die wissen am meisten, wissen am ehesten, was wirklich gespielt wird. So, und wir spielen jetzt nicht mehr weiter, oder?
Nee, jetzt ist Schluss.
Jetzt sage ich nochmal die Titel. The Sellout von Paul Beatty gibt es bisher nur auf Englisch.
Ja.
Dann der zweite war
Große Freiheit Mitte von Michel Ruge.
Genau, das dritte ist Rückkehr nach Reims von Didier Eribon. Und das vierte, die Schuld-Story von Markus Feldenkirchen.
Ja, sehr schön.
Okay, vielen Dank.
Okay, ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.